Es sieht so professionell aus, was wir hier machen, habe ich gerade schon gehört. Ja, es ist auch professionell. Hallo, liebe Zackfishing-Freunde. Der 5. Podcast steht an und bisher haben wir ja noch gar keinen einzigen veröffentlicht. Das heißt, das passiert hier alles noch vor Anfang Februar und ich freue mich schon so auf die Reaktionen. Bisher haben wir ja gar kein Blatt vor den Mund genommen und wahrscheinlich haben wir auch schon ein paar Hassmails bekommen und Leute, die uns runtermachen, die alle auf die info@zack-fishing.com geschrieben haben. Ja, wenn ihr das machen wollt, macht das bitte. Der Chris wird dann alle Nachrichten beantworten, aber wir hoffen einfach mal, dass es gut anläuft.
Hallo und herzlich willkommen zum Zack Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zack zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szene-Talk bekommt die Angelelite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der Zack Fishing Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also, stellt die Lauscher auf und ab geht's!
Heute haben wir einen Gast aus dem wunderschönen Sauerland am Start. Achtung, nicht Saarland, sondern Sauerland. Wobei, eigentlich kann man auch Ruhrpott sagen, da wohnt er nämlich mittlerweile. Genauer gesagt wohnt er in Dortmund. Hallo Tim.
Hi.
Tim Schumacher, auch bekannt aus Time to Catch, beziehungsweise kennt man das überhaupt noch? Ich weiß nicht.
Ja, doch, sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Also ich denke mal, wenn man auf deinem Kanal oder auf deiner Insta-Story immer unterwegs ist, dann kommt man da auch auf Dauer nicht dran vorbei irgendwie.
Genau, weil ich glaube, ich erwähne öfter, dass es einen YouTube-Kanal gibt, der Time to Catch heißt, als du, oder?
Ja, ich denke immer so, die Leute, die kommen zu mir und wollen mich sehen und die ich dafür anschreien muss, die würden auch sonst nicht kommen.
Ja, deshalb ist das auch so erfolgreich, ne? Wie viele Abonnenten hast du? 3860 oder so?
Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr weit bis zu der 4000. So ein bisschen so diese Milestones, die gucke ich mir dann schon so an, ne? Sag ich mal, wo man so die 4000 knackt. Oder bei Instagram sind es, glaube ich, gerade knapp unter 2000 Followern.
Das darfst du nicht erwähnen, das ist peinlich.
Nee, aber für mich ist das in Ordnung. Ich freue mich da trotzdem drüber. Also das ist, wie gesagt, die von den ganz, ganz großen Zahlen, da will ich mich gar nicht beirren lassen, da will ich irgendwann hinkommen, aber in der Geschwindigkeit, wie es halt passiert, ne?
Ja, solange das für dich in Ordnung ist. Aber es muss ja auch für deinen Arbeitgeber in Ordnung sein. Und da sind wir jetzt dran am Arbeiten, dass das nach vorne geht, dass das nach vorne schießt und Time to Catch vielleicht der zweitwichtigste YouTube-Kanal im Bereich des Angelsports in Deutschland wird.
Nach Carsten Zack.
Nach Carsten Zack natürlich. Aus, ja. Und wir haben dir jetzt einen zur Seite gestellt, der ist so ein bisschen überwacht und controlled. Unser Beisitzer Christian. Herzlich willkommen, Christian. Auch
genau. Hallo nach zusammen links. Von mir.
Ja, meistens sagt er nicht viel, aber was er sagt, ist wertig auf jeden Fall. Tim, YouTube, ja, was sind so deine Ziele? Wie wollen wir das dieses Jahr angehen? Wir haben es ja eben besprochen. Ich glaube, jetzt können wir schon so, sage ich mal, ab. Obwohl, wenn das hier läuft ja im Mai, oder? Ich habe mich letzte Woche nämlich versprochen. Da habe ich gesagt, nächste Woche kommt Tim, aber du bist ja erst 2 Wochen nach Hannes gekommen, weil wir ja alle 2 Wochen veröffentlichten. Das heißt, dieser Podcast wird wahrscheinlich erst im Mai laufen. Das heißt, geh mal einfach davon aus, Tim, dass jetzt jede Woche Time-to-Catch-Videos erscheinen, oder? Das ist auf jeden Fall unser Ziel, jetzt Stand Ende Januar.
Ja, ich hoffe, dass ihr dann schon auch welche gesehen habt. Wenn jetzt heute Mai ist, dann habt ihr hoffentlich schon wieder einige gesehen.
Ja, das heißt, du hast nicht 3860 Abonnenten, nee. Sondern...
Ja, dann sind wir jetzt schon mindestens bei, keine Ahnung, 6000.
Ja, so mag ich das.
Ja, wir nehmen ihn beim Wort, ja.
Auf jeden Fall, ne?
Klar.
Ja, was machst du so auf YouTube, Tim? Oder was, ja, wir reden jetzt einfach so, als wenn du jede Woche veröffentlichen würdest und als wenn du auch schon wissen würdest, was jede Woche für Themen kommen. Was machst du so auf YouTube, Tim?
Also bisher war es immer so, dass wenn ich losgegangen bin, ich einfach so einen schönen Angeltag von mir und meistens auch irgendwelchen Freunden oder ja Verwandten, mein Bruder ist ja oft mit am Start, die mich dann begleiten, so dokumentiert wird und wir dann halt einfach schauen, dass wir mit den Produkten, die wir so neu haben, meistens schöne Fische rauszaubern irgendwie und dass sich das irgendwie ein bisschen ja interessant und auf meine Art präsentiert. So ist das halt bisher.
Und es wird gemunkelt, dass deine Gäste immer so einen Tick besser fangen als du. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Und ich kann auch ganz klar sagen, wieso das so ist. Denn meine Gäste haben meistens immer den Vorteil, dass sie quasi ein kostenloses Guiding von mir bekommen, dass ich sie mit ans Wasser nehme und noch, dass sie dann entsprechend in Szene gesetzt werden, weil ich ja das ganze Ding auch noch filme. Ich fliege dann noch eine Drohne zwischendurch. Ich gucke, dass die Kameras mit Batterien versorgt sind, dass da Speicherkarten drin sind und dass wir, wenn es nicht läuft, auch noch zwischendurch mit Handy und Apps gucken, wo wir als nächstes hinfahren und weiter angeln können. Und das nimmt ja schon mal, ich sag mal, mindestens ein Drittel der Angelzeit weg, die anderen mehr haben. Und das dann am Ende des Tages da vielleicht 2, 3 Fische mehr bei rauskommen, ist dann ganz logisch.
Und Insta-Stories machst du ja auch noch
zwischendurch. Mega viele.
Ja.
Da bin ich immer ganz weit vorne mit dabei.
Nee, aber ich, ist mal Spaß beiseite, das ist halt schon Arbeit. Ich kenn's ja auch und ich gehe ja auch schon fast mein ganzes Anglerleben, zumindest seitdem ich irgendwie 18 bin oder so, bin ich mit der Kamera am Wasser unterwegs und filme ja auch meistens da meine Kumpels und so. Und das kostet halt schon Zeit. Das vergisst man manchmal, gerade beim Spinnfischen. Ich meine, beim Ansitzangeln ist so, wenn die Ruten legen und der eine kümmert sich ums Filmen und der andere kümmert sich ums Essen, da kann jeder gleich viel fangen. Aber ja, wenn jemand halt wirklich mit der Spinnrute am Wasser aktiv unterwegs ist, dann fängt natürlich derjenige mehr, der einfach mehr Angelzeit gerade an dem Tag hat und der filmt, guckt dann öfter mal in die Röhre, ganz normal.
Es ist auch nicht nur die Zeit, die man dann, während man dort unterwegs ist, damit, dass man damit beschäftigt ist, dass das ablenkt, sondern man ist auch während man angelt im Kopf ja schon wieder bei ganz vielen anderen Sachen, weil dann denkt man, okay, ich habe jetzt noch keinen Fisch gefangen, ich muss noch oder ich will auf jeden Fall noch einen Fisch fangen, damit es ein cooles Video wird. Das heißt, ich lege jetzt den Fokus erstmal darauf, dass ich einen Fisch aufs Bild kriege, dann habe ich Fische gefangen, dann weiß ich, ah, ich brauche aber auch noch Fotos von der Umgebung und so ein bisschen, um die Story zu erzählen und so. Und man ist immer im Kopf irgendwie da in seinem Video quasi schon drin, während man angelt, während die anderen halt unbeschwert aufangeln können, so die dabei sind, sondern das ist dann halt ja auch was auf jeden Fall Zeit kostet und auch beim dem Fangerfolg nicht immer zuträglich ist, wenn man sehr verkopft dann zwischendurch ist.
Regieanweisung am Rande, Christian. Ich glaube, unser Verkäufer aus dem wunderschönen Süddeutschland ist gekommen, unser Außendienst. Deshalb bellt auch Henry jetzt gerade. Kannst du mal da hingehen und ein paar Maulkörbe verteilen?
Ich kümmere mich drum.
Alles klar, ja, schon perfekt. Ja, gute Verkäufer sind halt oftmals auch eher lautere Menschen, im Gegensatz zu dir, Tim. Und aus diesem Grund ist jetzt so ein bisschen Lautstärke im Hintergrund, weil, kannst du ja auch mal vielleicht erklären, wir befinden uns hier im Dachgeschoss unserer Firma. Leider konnten wir ja noch nicht einziehen ins neue Gebäude. Das steht zwar schon fast komplett, aber Innenausbau muss noch vorangetrieben werden. Und aus diesem Grund machen wir das jetzt noch in den alten Räumlichkeiten. Und wir haben auch noch kein Podcast-Studio.
Nee, aber als ich heute reingekommen bin, ich war auf jeden Fall schon positiv überrascht, wie hier das ganze Setup steht und so. Also es ist doch vollkommen, also ich finde es super.
So ein bisschen Startup-Flair, ne? Wir hocken auf alle zusammen, machen so ein bisschen Lager und ein Büro hier in den Räumlichkeiten, sind hier mit 10, 11, 12 Leuten vorhanden, vertreten. Ja. Letzte Woche hatten wir ein Vorstellungsgespräch vom Azubi, hat seine Mama mitgebracht, der war ja 16, ist ja kein Problem, die kommen auch von ein bisschen weiter weg. Und seine Mutter dann auch gefragt, ob wir auch hier regelmäßig zusammen kochen und so quasi, weil wir ja ein Startup sind und das auch das Flair so ja auch am Leben erhalten. Und da musste ich auch mal erklären, dass wir von so einem normalen Startup und den Bräuchen, die ein Startup hat, sehr weit entfernt sind.
Ich würde dich aber gerne mal an der Pfanne sehen oder so, dass du ihr mal natürlich, für alle mittags kochst. Das wäre neu.
Nix da, die Zackfishing GmbH ist eine Diktatur und hier läuft es ein bisschen anders ab. Ich schicke eher die Bediensteten mal an die Bude, ein halbes Hähnchen holen, wie eben.
Ja.
Ah, das war jetzt wieder böse. Nee, aber hat geschmeckt, ja. War toll. Super. Haben noch komplett verfettete Finger, so soll's sein. Perfekt für die Low-Carb-Diät, Tim.
Perfekt.
Stichwort Diät, hast du ja auch gut abgenommen.
Ich habe schon wieder zugenommen.
Echt?
Aber auf nicht jeden viel, Fall. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt den Weg nach unten begleitet habe, aber nach oben gucke ich jetzt einfach gar nicht mehr nach. Aber ich, vom Feeling her müsste ich wieder was machen, aber es war jetzt, also wie gesagt, heute ist ja schon Mai, aber wo wir aufnehmen, ist noch früh im Januar. Und im Moment müsste ich mal wieder ein bisschen was machen.
Stimmt, es ist Mai und ich habe dann ja auch schon 10 Kilo weniger auf der Waage, als ich Ende Januar auf der Waage gehabt habe.
Ja, die Zeitblase ist einfach krass hier.
Ich habe ein altes Video, wo wir in Spanien waren, mit einem ganzen Team Anglern Chris gezeigt. Und Chris ist direkt erschrocken. Der sagte, Mensch, Tim war ja viel kräftiger. Und
auf jeden
Fall. Irgendwie hatte er auch eine viel dunklere Stimme damals.
War mehr Volumen drin. Aber ich sehe das auf Fangfotos vor allen Dingen auch so, weil ich mal meinem Insta-Account mal zurückscrolle, dann denke ich auch so, krass, also das, ich hatte auf jeden Fall, also kann ich ja sagen, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, zwischenzeitlich einfach mal gedacht, so, ich müsste mich mal mehr bewegen mal wieder und ein bisschen gesünder leben und dann habe ich in so 2, 3 Monaten auch irgendwie 12 Kilo abgenommen oder so. Na, das war dann relativ schnell. Auch zwischenzeitlich hatten wir uns gar nicht gesehen und dann hast du nur ich vorher und nachher gesehen.
Ja. Ne? Tim, was ist los? Welche Krankheit hast du?
Nee, aber dann, also wenn ich mir sowas in den Kopf setze, auch wie bei anderen Sachen, dann bin ich halt mit sowas konsequent. So,
ja, so wie bei YouTube, ne?
Ja.
Du hast ja noch ein paar andere Aufgaben und genau. Die waren auch dafür verantwortlich, warum Time to Catch in 2019 nicht so durch die Decke gegangen ist, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben oder sich nicht so entwickelt hat, wie es sich hätte entwickeln können, wenn du regelmäßiger Videos veröffentlicht hättest.
Das hat am Anfang gut gestartet, so, ne? Da hatten wir auch so ein bisschen mehr Vorlauf mit den Videos, wie wir die so veröffentlichen konnten und so. Und übers Jahr hinweg habe ich dann immer mehr Aufgaben halt auch in andere Richtungen bekommen und dann hat das immer ein ja, was heißt, eine untergeordnete Rolle gespielt, aber man ist einfach nicht mehr so dazu gekommen, in der Zwischenzeit viele Videos zu drehen, ne? Obwohl ich auch gerne mehr gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mal kurz am Rande. Marvin, komm mal her, wir holen dich auch mal hier vors Podcast-Mikro. Unser Mitarbeiter Marvin, dem gebe ich jetzt nämlich live im Podcast eine Aufgabe.
Ja?
Marvin, hallo.
Hi.
Du hast eigentlich auch eine coole Stimme, ja?
Ja.
Für so einen Podcast, oder?
Hört sich das erotisch an?
So erotisch hört sich das nicht an. Aber ich gebe dir jetzt mal gerade eine Aufgabe. Ich weiß, dass du deine Aufgaben, die dir übermittelt werden, immer sehr verantwortungsbewusst, sagt man das so, verantwortungsbewusst, ja? Ja, ne?
Das sehe ich mich.
Erledigst. Auf jeden Fall. Es ist noch deutsch, das ist kein Saarländisch mehr. Es ist noch deutsch, ja? Und Chris hatte die Aufgabe, unseren Außendienst, der gekommen ist, so ein bisschen zu bremsen, damit die Lautstärke sich im Hintergrund so ein bisschen nach unten senkt. Aber ich höre es immer noch so grüllen, so ein bayerisches. Könntest du mal zu Ralf und zu Roland gehen und sagen, sie mal fragen, ob sie so ein bisschen leiser reden können, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast?
Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ne?
Ja, das ist schwierig für so einen Außendienst aus Bayern, aber vielleicht funktioniert's.
Ja, wir machen ja Integrationshilfe.
Integrationshilfe, genau. Ja. Wir helfen den Bazis weiter. Ja. Bazis? Ja, muss man so sagen. Ich liebe die Leute aus Bayern, aber sie haben halt ein lautes Organ. Ja. Gut. Also Marvin, dann schick mal einen Chris mal gleich nochmal her. Unseren Beisitzer. Sorry, ja, aber es muss ja auch hier weitergehen. Also Tim, ansonsten stell dich mal noch vor, wie alt bist du, wo kommst du her, wie bist du zum Angeln gekommen, so das übliche Tamtam. Vielleicht hören ja auch einige, ich hatte gestern beim Podcast gesagt, mit Johannes, es hören ja auch teilweise Hausfrauen zu, die mit dem Thema Angeln gar nichts am Hut haben und die wollen jetzt mal einen Tim Schumacher näher kennenlernen.
Ja, ich bin 33 Jahre, komme aus dem Sauerland, aus der Nähe von Warstein, das kennen die meisten Leute wegen des Bieres und angeln tue ich schon relativ lange. Früher habe ich dann halt vor allen Dingen viel auf Forelle gefischt, weil bei uns im Sauerland vor meiner Haustür floss quasi die Möhne. Und da haben wir dann halt immer.
Kennt man vom Möhnesee, die fließt wahrscheinlich durch den Möhnesee durch, ja. Oder?
Die wird da aufgestaut zu dem See und hinten fließt die dann wieder raus und es geht dann quasi weiter.
Saarländer sagt, die fließt durch, aber klar, wird aufgestaut, ja.
Ja. Und da habe ich dann halt früher viel geangelt, aber oft auch nur mit einer Schnur und dann so. Keine Ahnung, ein Stückchen Brot dran und so. Und dann war der Bestand damals dort so gut, dass man da auch so ganz, also das war einfacher als Fische einkaufen gehen, sag ich mal.
Was habt ihr da gefangen?
Forellen.
Mit Brot?
Ja.
Oder ein Stück Schnur?
Also so wie man das heute kennt, so dann hat man, die Technik war immer eine Scheibe Toastbrot trocken, eine Scheibe Toastbrot ins Wasser tauchen, die vermengen und so lange kneten, bis man so eine Kugel hat, wie man das heute so vom Forellenteich kennt, so mit diesem, dass man das so dann anbindet. Und dann war halt im Gegensatz zum Forellenteich heute nicht aufschwimmen, sondern der ging unter und dann hat man ihn einfach reingeworfen und hat den so über den Boden so, ja.
Das war schon so eine Technik, die er da drauf hatte. Ihr habt
mich
damit intensiv beschäftigt.
Ja, und dann hatte man die Schnur halt in der Hand, hatte also den direkten Kontakt und konnte halt diese Abdriftgeschwindigkeit damit steuern und das hat wunderbar funktioniert. Also, ja, so habe ich, sage ich mal, angefangen. Und dann irgendwann habe ich.
Natürlich mit Angelkarte, ne?
Natürlich.
Fischereichern hattest du schon, natürlich.
Der Bach floss ja quasi durch unseren Garten, da habe ich natürlich eine Angelkarte für gezogen. Genau. Und hat das so angefangen und dann irgendwann hat man mal seine erste Rute gekriegt, was sich so Rute nennt. Also das war wahrscheinlich, das hat damals, das waren noch D-Mark-Zeiten, die haben wahrscheinlich 15 Mark gekostet oder so. Und dann hat man das damit gemacht, weil man damit schon mal wesentlich leichter das nicht das Problem hatte, dass man am Ende irgendwie so ein riesiges Vogelnest an Schnüren in der Hosentasche hatte, sondern man hat eine richtige Schnur schon mal gehabt und eine richtige Rolle, die das aufrollt. Und so habe ich angefangen. Und dann irgendwann hieß es, wir müssen einen Angelschein machen. So geht es nicht weiter, wie es bisher läuft. Und dann habe ich einen Angelschein gemacht und dann ist es immer mehr geworden. Und dann irgendwann mehr als nur Forellen fangen. Denn der Möhnesee ist ja auch nicht weit. Und wenn man dann irgendwann mal schon mal irgendwie ein bisschen mobiler ist, dann war das so das, wo man hinfährt.
Sehr schön. Also ich muss mich entschuldigen. Heute ist eine Lautstärke. Das hängt auch damit zusammen, dass wir halt noch am Arbeiten sind. Eigentlich sollte Marvin den Chris rufen, unseren Beisetzer. Chris, wo bleibst denn du? Komm her, Podcast. da verpackt er da irgendwas hin dran, wird rumgeschrien weiter. Das ist wieder typisch Zack Fishing GmbH. Keine Ruhe. Aber ohne Quatsch, ich bin so froh, wenn ich wieder mein eigenes Büro habe und wo ich nicht öfter mal mit Kopfhörern arbeiten muss, weil ich so abgelenkt bin. Chris, was hast du denn gerade gemacht?
Ich habe mich um einen Kaffee für den Roland gekümmert.
Und dann, was hast du da mit dem Klebeband gemacht? Was bis in den Kopfhörer des Podcast-Geräts hier durchgedrungen ist.
Dann habe ich kurz versucht, weiterzuarbeiten, aber der Podcast ist natürlich wichtiger, deswegen bin ich jetzt wieder da.
Hast du komplett vergessen, oder?
Euch kann man nicht vergessen.
Uns kann man nicht vergessen. Einen Tipp kann man nicht vergessen. Ein so bekannter YouTuber, wenn der da ist, muss man den auch mal ordentlich hofieren.
Genau.
Und Tim, du bist ja eigentlich ein politisch extrem korrekter Typ. Ja, total. Muss man schon so sagen. Der politisch korrekteste Typ, den ich vermutlich kenne. Also, wir haben gestern ja schon gedacht, dass Hannes so als Lehrer politisch korrekt ist, aber Tim stellt das Ganze nochmal in Schatten. Du hast soziale Arbeit studiert.
Ja, offiziell tue ich das sogar ja
noch. Offiziell machst du das sogar noch, ne? Ja.
Also, ich bin hier ja trotzdem angestellt bei dir, aber ja. Also
als Werkstudent? Nicht ganz,
ja. Aber ich muss quasi noch meine Bachelorarbeit einreichen. Das ist auch so ein ständiges Thema.
Das sagst du mir seit einem Jahr, aber.
Ja. Ich sag das auch anderen Leuten schon seit einem Jahr, die da noch viel mehr Interesse dran haben, dass ich das abgebe und da muss ich mich jetzt mal hinterhängen.
Was wird das Thema sein? Vielleicht kann ich dir ja helfen dabei. So beim Thema soziale Arbeit, soziale Verantwortung, da bin ich ganz vorne mit dabei. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber.
Ist noch nicht ganz klar.
Hast du ja schon oft gespürt, Tim.
Ja, ich bin dann noch mit meinen Dozenten in Gesprächen, was das jetzt letztendlich wird und dann sage ich dir mal Bescheid.
Okay, aber es ist noch geheim.
Ja, es ist noch nicht so, dass es spruchreif wäre. Okay. Ich habe da Ideen, aber...
Das ist das, was ich meinte mit politisch korrekt. Also Tim traut sich nicht mal sein Thema der Bachelorarbeit.
Ja, weil dann werde ich darauf festgenagelt und nächstes Mal heißt es dann schon, ja, pass auf, ich habe da schon mal was rausgesucht oder so. Ja, oder
welche Themen gibt's denn?
Ja, alles, was mit sozialer Arbeit zu tun hat.
Zum Beispiel, die Leute können sich darunter gar nichts vorstellen.
Meine erste Idee war, dass ich zum Beispiel, ich habe ja auch während meines Studiums mal bei der Lebenshilfe Waltrop eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen betreut, die auch ans Angeln herangeführt worden werden.
Den haben wir ja auch mal was gespendet zum Beispiel, ne? Bei einer jährlichen Spendeaktion auf dem Messen damals. Was waren das?
300.000
oder Kappenaktion? Nee,
das waren noch die U-Posen.
U-Posen war das, ja. Ne?
Und genau, da haben wir dann gesammelt für die und haben denen dann auch, ja, wie gesagt...
Also wenn ich das kurz erklären darf, wir haben U-Posen verkauft an der Kasse. Ich glaube, eine U-Pose hat 1 Euro gekostet und die gesamten Einnahmen und wir haben dann noch ein bisschen was draufgelegt, also neben den U-Posen, haben wir dann der Lebenshilfe gespendet. Castrop-Rauxel.
Ja, das sind ganz viele kleine Orte, die sich zusammenschließen. Also ich könnte das jetzt auch nicht wiedergeben. Waltrop, Castrop-Rauxel, Wanne, Eickel oder so, keine Ahnung. Irgendwie so, auf jeden Fall diese ganzen kleinen Robot-Örtchen, die da in einem Bereich liegen halt.
Und das waren insgesamt 3.500 Euro, die dann an diese Gruppe gingen, die mit Menschen mit Behinderung losziehen zum Angeln.
Ja. Genau.
Die sind eine Angel-AG, kann man quasi sagen.
Die gehen halt bei uns im Ruhrgebiet halt öfter mal an Kanal und fiedern dann eher so, sag ich mal so da, weil viele auch dieses ständige Ein- und Auswerfen, wenn man so aktive Raubfischangelei machen würde oder so, das ist halt oft zu kompliziert oder die würden alle über Kreuz werfen oder was weiß ich. Mhm. Darum lieber was Stationäres rauswerfen, abwarten ist dann angesagt. Oder halt auch öfter mal irgendwo am Forellensee angeln oder so. Ne? Und dann bin ich auch schon mal häufiger mitgegangen, helfe dann irgendwie da eine Bienenmade aufziehen oder so. Da kann man mit Kleinigkeiten schon wirklich viel helfen. So,
ne? Ich habe es ja erlebt, wir waren ja damals den Checker mal übergeben, haben sie kennengelernt, auch ich kriege das immer noch ein bisschen auf Social Media mit, viele von denen verfolgen das ja noch extrem, was wir machen.
Auf jeden Fall.
Und auch die Familie, die das so ein bisschen betreut, die verfolgt das und fand ich total schön. Vor allen Dingen ist das halt auch, ich glaube, es war schon was Nachhaltiges, was wir damit erreicht
haben. Auf jeden Fall. Also die haben jetzt damit auch eine Grundausstattung, also nicht für jeden Einzelnen, sondern für den Club quasi sich zusammengestellt, waren in einem Fachhandelgeschäft dafür extra und haben dann so sich da beraten lassen, haben glaube ich auch nochmal einen ganz guten Kurs dafür bekommen. Mhm. Und jetzt haben die halt eine extrem gute Grundausstattung und haben aber auch glaube ich immer noch Geld übrig. Die wollen schon seit längerer Zeit damit auch mal so einen Trip machen, dass die halt mit allen irgendwie weiterfahren als an den Kanal oder so. Und ich glaube, nächstes Jahr soll das stattfinden. Also einer, der mehr integriert ist, ist ja mein Kumpel Chris und der hat mich jetzt diese Woche noch gefragt, ob ich nicht irgendwas wüsste, wo man mit einer Gruppe von 23 Leuten hinreisen könnte. Habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht so häufig veranstaltet, aber irgendwie sowas ist da auf jeden Fall auch wieder in Planung.
Das ist auch für jeden, passt auf jeden Fall. Ist ja nicht einfach, wir gehen mit 23 Leuten angeln und wir übernehmen ein Camp in Spanien oder so.
Das muss barrierefrei sein. Da muss, je nachdem, wie die Leute nachts versorgt werden müssen oder was. Also das gibt ja ganz viele Möglichkeiten und Schwierigkeiten.
Im Prinzip beschäftigst du dich ja auch damit beruflich oder in deinem Studium oder auch, sag ich mal, in der Bachelorarbeit und so, wo kommt das? Das sind genau solche Themen, die dich interessieren, beziehungsweise die du ja, bearbeitest.
Die Idee meiner Bachelorarbeit war halt dann zum Beispiel dann zu sehen, wenn jemand so ein Projekt startet, was für positive Auswirkungen sich daraus für die Menschen, die daran teilnehmen, generieren oder so, und das so ein bisschen zu erforschen. So, das war das, was ich mir jetzt erstmal vorgestellt habe. Ob ich das jetzt machen kann, hängt auch immer davon zusammen, ob es dann halt einen Dozenten gibt, der Bock darauf hat.
Der sagte, das mit Angeln ist okay. Ja.
Genau. Okay. Und halt auch, welche Schwierigkeiten die haben. Es gibt halt auch schon oft Schwierigkeiten, dass Menschen mit Behinderung überhaupt einen Angelschein bekommen. Ne? Mhm. Die kriegen dann sowas Ähnliches wie einen Jugendfischereischein ausgestellt.
Wobei das die Behörden zum Teil auch gar nicht
die wissen. Die wissen das selber gar nicht, wie die das austeilen sollen und so, genau. Und das muss man dann halt immer schauen, welche Schwierigkeiten es da gibt. Auch das Thema Inklusion ist dann ja wieder ein Thema von Menschen mit Behinderung in den Alltag, von ja, Menschen, die ganz normal angeln gehen können, und dass die halt einfach auch die gleichen Chancen und Möglichkeiten geboten kriegen müssen. Ne?
Also was man im Alltag hat, was man auf der Arbeit hat, das hat man zum Teil halt auch im Hobby, das merken wir auch beim Angeln, und Angeln wirkt sich ja wirklich sehr positiv auf viele Menschen aus und natürlich auch auf solche Menschen, die halt das ein oder andere Problem haben, und darum finde ich das auch ganz toll und darum haben wir damals auch dafür gespendet. Und wenn das hier ein paar tausend Leute hören, ich weiß nicht, wie viel so ein Podcast hören werden, aber vielleicht war das jetzt auch mal ganz cool, dass wir das angesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn jemand selber sagt, er fühlt sich nicht in der Lage, angeln zu gehen, weil er gerade irgendwie ja eine Behinderung hat oder so. Es gibt mittlerweile, glaube ich, relativ viele sogar, die habe ich jetzt dadurch, dass ich da ein Augenmerk drauf habe, habe ich das schon häufiger
erzählt. Aber die Ansprechpersonen fehlen, oder? Oder Organisationen, ne?
Ja, aber wenn man sich da schlau macht, ich glaube, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Es gibt auch immer mal wieder, habe ich jetzt schon gesehen, auch gerade in den Niederlanden immer wieder Möglichkeiten, zum Beispiel, dass es extra Angelplätze für Menschen mit Behinderung gibt, dass man da mit dem Rollstuhl ins Wasser kann und
so. In Frankreich übrigens auch, habe ich das schon viel, viel häufiger gesehen als in Deutschland. In Deutschland denken viele Vereine dran, aber dass, sage ich mal, jetzt Behörden daran denken oder sich dafür einsetzen, gibt's da sind wir in Deutschland schon noch weit davon entfernt. Ja. Leider.
Ja. Ja, genau.
Also, falls irgendwelche Funktionäre zuhören, macht da mal was.
Ja, auf jeden Fall.
So ein bisschen Kontakt haben wir ja manchmal zu stellen. Vielleicht, wenn ich hier und da mal wieder mit einem Geschäftsführer von DFV zusammenhocke oder Olivier Potra von der EFTA oder so, vielleicht kann man da ja mal was anleiern. Ja? Ich glaube, müsste auf jeden Fall mehr getan werden. Tim, das war jetzt was auf jeden Fall sehr interessant war und worüber sich man auch mal unterhalten sollte. Aber was haben wir noch hier im Podcast? Wir haben natürlich auch ein Gastgeschenk.
Ach Quatsch.
Ja, normalerweise ist ein Gastgeschenk ja...
Aber das muss ich ja mitbringen.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber da wir ja ein so politisch korrekter Podcast und so eine politisch korrekte Firma sind und wir sehr stark an unsere Mitarbeiter denken, ist es bei uns nicht so, dass derjenige, der zum Podcast eingeladen was mitbringt, sondern dass ich ihm was übergebe.
Okay.
Und ich habe auch hier was für dich.
Und das soll ich jetzt auspacken?
Das musst du live hier natürlich auspacken.
Okay.
Selbstverständlich.
Ich hoffe, das knistert nicht jetzt mega laut.
Ja, es kann so ein bisschen knistern. Ja. Ich moderiere dann. Okay. Eine grüne Verpackung. Wir machen gleich vielleicht auch mal ein Foto.
Ein Foto?
Ja, ein Foto, wie du hier hockst. Das müssen wir auch dann auf Social Media teilen. Chris, unser Social Media Manager, ist da eigentlich für verantwortlich. Aber da Chris jetzt das Handy wahrscheinlich nicht dabei hat, werde ich nochmal ein Foto machen von uns beiden.
Okay, also ich habe es jetzt schon ausgepackt.
Warte.
Ich darf noch nicht klagen.
Ah nee, der Chris macht immer das Foto, sorry. Du darfst noch nichts sagen. Zuerst müssen wir mal ein schönes Foto machen, wie du freudestrahlend das Geschenk entgegennimmst.
Ich glaube, ich weiß auch schon, worauf es anspielt.
Das kommt gleich. So, Foto ist gemacht. Worauf spielt es an?
Auf meinen exquisiten Modegeschmack, würde ich sagen.
Das geht gar nicht. Ich kenne niemanden, der am Wasser so schlimm angezogen ist wie Tim.
Das ist totaler Quatsch. Alle Leute, die Videos gucken, wissen ganz genau, was sie da erwartet und wie...
Ey, du siehst so aus, als könntest du jederzeit bei der Love Parade mitmachen, wenn du angehst.
Das ist ja wohl eine Frechheit.
Ja, es ist aber schon so. Was ist deine favorisierte Hosenfarbe? Na?
Grau.
Grau, Tim, du hattest mal eine rote Hose an.
Ich habe eine
graue, das ist eher beige oder hell zumindest. Ja, und damit gehst du halt auch angeln.
Ja.
Giftgrün, also Wahnsinn, welche Hosen Tim
anhat. Ich habe auch eine weiße.
Und dann hat er immer so Skaterschuhe noch an. Und als wir das letzte Mal unterwegs waren, habe ich gesagt, Tim, wir machen ein paar Fotos für einen Online-Shop, für einen Katalog, Praxisfotos. Bitte zieh keine allzu knallige Hose an. Und dann schickt er mal ein Video per WhatsApp, wo er sagt, oh, das ist jetzt gerade blöd. Ich habe jetzt aktuell nur eine weiße Hose, eine rote Hose und eine grüne Hose zur Auswahl. Dann sage ich, Tim, das ist nicht dein Ernst. Dann bist du losgelaufen. Ich glaube, ins H&M hast du noch eine
dunkelblaue Hose gekauft. Ich bin dann am gleichen Tag noch los. Das war in der Zeit, wo wir auch noch den Katalog gemacht haben. Das heißt, es war eh schon immer relativ eng vom Zeitplan. Und dann bin ich wirklich noch in die Stadt und habe 3 neue Hosen gekauft, damit ich irgendwas Neutraleres für dich im Angebot
habe. Damit du halbwegs anständig aussiehst.
Jetzt, um zu dem
Jetzt Geschenk kannst du mal richtig anständig aussehen beim Angeln.
Das ist auf jeden Fall richtig Outdoor, ne? Also,
Sowas kennst du gar nicht als Robotler, ne? Eine Outdoor-Hose.
Ja, bei uns ist man ja in der Stadt, da muss man auch stylisch unterwegs sein. Ne?
Aber ist das nicht hier, stylisch hier?
Doch, das ist vollkommen
richtige Angelhose. Das ist eine dunkel, grau-schwarze Outdoor-Hose zum Angeln, ja?
Und dir zuliebe werde ich die dann auch anziehen.
Ja, auf jeden Fall, ne?
Also jetzt nicht immer. Also nicht dass die Leute sich darauf versteifen, dass ich jetzt nur noch immer die gleiche Hose anziehe.
Das meine Frage ist, warum hattest du noch keine Outdoor-Hosen? So, was geht einem Menschen vor, der angelt und dann nur mit so Hippie-Hosen rumläuft?
Vielleicht sind das die schönen Wetterangler.
Ja, wahrscheinlich.
Das kann auch sein, aber...
Nee, wenn das
Wetter... jetzt kommt da ein Bedrängnis.
Nein, auf keinen Fall. Also das sind ja erstmal keine Hippie-Hosen, sondern ganz normale Skinny-Jeans. Ne?
Ganz normale rote Skinny-Jeans, wie genau. Man sie so halt tagtäglich anhat.
Und dann, wenn das Wetter jetzt extrem schlecht ist und es regnet, dann ziehe ich ja immer unsere Regenhose an.
Ja,
ne? Und
die ziehst dann drüber.
Genau, die ziehe ich dann einfach da drüber. Und gut, jetzt habe ich halt auch noch eine Outdoor-Hose. Die kann ich dann zwischen für leichten Regen und leichten Schlammeinsatz ansehen.
Das nächste Mal gibt es dann noch ordentliche Schuhe, damit du nicht immer deine Chucks anziehen musst.
Ja, die sind doch wunderbar.
Die sind doch
ich habe doch, aber ich hab doch auch hier Wanderschuhe, hier so richtige...
Habe ich noch nie gesehen.
Hundertprozentig.
Noch nie, ja. Und das ist auch so eine nächste Story, ja. Wir haben noch ein paar Praxisfotos vom Bellycat gebraucht, vom schwarzen Bellycat, von der Raubfisch-Variante. Und dann habe ich gesagt, Tim, du bist ja Mediengestalter bei uns, ja, und machst ja auch den Katalog überwiegend auf InDesign, Layout und so weiter. Ich sag zwar, mach so, aber vieles kommt ja auch von dir. Und letztendlich setzt du das auch und dann sage ich, wir brauchen noch ein paar Fotos. Und da du das schwarze Bellyboot hattest und eine ganz gute Kameraausrüstung von uns, habe ich gesagt, Tim, mach doch mal ein paar Praxisfotos, ja. Guck mal schön auf Tiefenunschärfe, soll professionell aussehen, wir brauchen es im Online-Shop. Und ich sage, gehst du einfach in den Garten, das muss nichts Riesiges sein, nicht mit viel Aufwand verbunden, es muss schnell gehen, stellst das Bellyboot in den Garten und machst ein paar Fotos.
Da spricht aber auch schon wieder der Saarländer, der davon ausgeht, dass jeder einen Garten hat. In Dortmund hat ja nicht jemand so automatisch einen Garten.
Das habe ich nicht bedacht, ne? Für mich, weißt du, ich bin in einer heilen Welt aufgewachsen, in einem Haus und hinten dran hat man einen Garten. Hattest du ja auch im Sauerland.
Ja, das stimmt. Ja,
im Sauerland
da hätte ich sogar zu Wasser lassen können auf dem Keuchteich.
Genau,
ne?
genau. Ja. Aber da Tim mitten im Ruhrpott wohnt, ja,
ist
mitten
eher Balkonien in Dortmund, als
ja, wenn überhaupt, ne?
Ja.
Auf jeden Fall musste Tim dann zuerst mal irgendwo ein Stück Wiese suchen, was gar nicht so einfach ist anscheinend in Dortmund. Und die Härte ist, ist ein paar Wochen später hatten wir ein Schreiben von der BG, ja, Arbeitsunfall.
War auch ein
Arbeitsunfall. Ich sag, wie ein Arbeitsunfall von wem? Vom Tim, ja? Da ist er mit seinen Chucks beim Fotografieren des Bellycats in einem Garten, ist er in den Nagel reingetreten.
Aber tief.
Zum Arzt, also. Tief. Und der erste Arbeitsunfall in der Geschichte von Zackfishing seit 8 Jahren, ja? Und wir haben ja Leute, die im Lager arbeiten, den Paletten schon was weiß ich, wo drauf gefallen sind, die hier in Container rumkrabbeln. Und der erste Arbeitsunfall verursacht Tim, als er im Garten sein Bellyboot fotografiert hat.
Ja, ist halt High-Risk-Move, ne? Also ja,
absolut, ne? Da merkt man schon, wie weich Tim ist.
Aber ich wusste auch nicht, dass man zum Fotografieren Sicherheitsschuhe anziehen muss oder so. Das war mir halt auch nicht bewusst.
Ja, vielleicht sollst du nicht gerade mit einem Ballettschläppchen rausgehen, ja?
Da ist auch kein anderer Schuh gehalten.
Deshalb kriegst du dein nächstes Geschenk, werden auf jeden Fall ordentliche Angelschuhe sein, ja? Wahnsinn.
Okay.
Da haben wir das auch schon mal. Ja, Gastgeschenk ist abgehakt, du hast dich vorgestellt.
Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Ja, ich ziehe die demnächst gerne an.
Ja, ich hoffe. Und ansonsten, der Tim ist ja eigentlich auch so, Tim ist immer so jemand, wenn wir normal miteinander reden hier in der Firma, dazu zählen auch so Gäste wie Eule und so, das ist so das normale Wortgebrauch. Wenn wir nicht aufpassen müssen, wenn wir ganz normal freie Schnauze über irgendwelche Dinge sprechen und Tim ist immer so teilweise so ein bisschen pikiert, ja.
Ich bin nicht pikiert.
Doch, so teilweise
ich achte
schon.
Halt nur auf meine Wortwahl ein bisschen genauer.
Ja, du willst auch keinem auf die Füße treten, ja.
Nee, ganz warum wichtig. Auch? Das ist ja, wieso?
Ja, das Thema hatten wir vor kurzem zum Beispiel, wenn ich sage, Mensch, das war aber ein schwuler Move oder so, da heißt das ja nicht, dass ich jemanden diskriminieren will aufgrund seiner Homosexualität, ja, dann heißt das einfach nur, dass das halt nicht so ganz so cool war, ja, ist halt so in meinem Wortgebrauch drin, bei dir nicht, ne? Du denkst direkt an, um Gottes Willen, ich kann doch nicht sagen, die Aktion war schwul.
Ja, und was mir direkt im Gedächtnis ist, wo ich das erste Mal mit dir Welsfischen war, wo wir geangelt haben und dann du als allererstes die Kamera aufmachst und sagst so, heute angeln wir hier an der Stelle, da würde ich sonst nicht angeln, das ist ein richtiger Nuttenplatz.
Ja, genau. Denke,
oh, okay.
Ja. Und wie hast du das umschrieben?
Ich habe gesagt, das ist eine stark frequentierte Angelstelle.
Genau, und dann hatten wir einen Kommentar unter dem Video und da hat jemand auch quasi mich so diskriminiert mit auf dem Finger gezeigt, ja, mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, es kann ja nicht sein, dass sich Randgruppen wie Homo Homosexuelle und Prostituierte diskriminiere.
So sieht's nämlich aus.
Ja. Ja, da muss man halt schon aufpassen. Ja. Ich erinnere mich auch ganz gerne, als wir bei deinem Bruder zu Hause waren und du kommst ja wirklich aus so einem Umfeld, da haben ja relativ viele was mit sozialen Arbeit zu tun.
Ja, meine Freundin hat auch, ist auch Sozialpädagogin, die Freundin von meinem Bruder ist auch Sozialpädagogin.
Genau, und da war man nämlich bei deinem Bruder zu Hause und da haben wir so ein bisschen über Influencer gesprochen und auch über weibliche Influencer und ich habe gesagt, dass ich mal einen weiblichen Influencer, eine Influencerin quasi in der Angelgerätebranche nicht vorstellen kann, wenn sie keinen starken Mann an ihrer Seite hat. Um Gottes Willen, wenn Blicke töten könnten.
Ja.
Da war das Gespräch schon beendet, ja.
Das war die Freundin, oder Frau, nee, ist noch Freundin, ne? Die Freundin von deinem Bruder und die war da entrüstet drüber. Und ich habe es ja nur gut gemeint, ich habe gesagt, ja, aber es gibt ja schon viele sexistische Angler, die dann komische Kommentare loslassen und dann ist schon gut, wenn die Frau einen gewissen Rückhalt hat von ihrem Mann, ja. Aber ich glaube, so eine Sozialarbeiterin geht ja davon aus, dass die Frau selbst auch stark ist.
Ja, oder vielleicht auch Rückhalt mit einer anderen starken Frau an ihrer Seite hat.
So weit denkt die dann.
Ja, natürlich.
So weit denkt die dann. Also da denke ich nicht mal dran, wenn du sagen würdest, denk mal ganz weit, da würde ich da nicht dran denken.
Also die kann ja auch das seelische Unterstützung von ihren Freunden bekommen oder Freundinnen.
Also man
oder
geht mal grundsätzlich davon aus, dass ein familiärer Rückhalt oder ein Rückhalt des Partners nicht unbedingt nur vom anderen Geschlecht kommen muss, sondern auch vom gleichen Geschlecht.
Natürlich.
Und mit dieser Voraussetzung geht man auch in Gespräche rein und erwähnt das dann auch. Ja, aber ganz ehrlich, Tim, ey, wenn ich so aufpassen muss, ey, dann kann ich mich ja gar nicht mehr normal unterhalten.
Ja klar, wir unterhalten uns auch nochmal.
Ja, aber doch nicht so. Also so extrem bist du auch nicht, ne? Und ich habe aus seinem Mund auch
ab und zu mal... Ich weiß ja auch bei dir, wie du das meinst.
Ja.
Ich war ja selber auch schon mal auf einer Messe oder so. Oder weiß auch, wie Social Media so läuft, ne? Ich weiß dann, was du damit sagen willst, aber ich verstehe auch im gleichen Moment, wenn du sowas sagst, denke ich auch so.
Okay. Dann macht der Lüde Finesse, wenn er neben steht.
Nein, also ich weiß ja, wo es herkommt. So,
ja. Ne, aber aus deinem Mund habe ich zum Beispiel auch schon Arschloch gehört, ja?
Ja, klar.
Auch sogar schon auf Videos, ja?
Natürlich.
Weil du bist ja eigentlich schon so ein Kern. Eigentlich kommst du ja aus so einem kernigen Sauerländer-Bereich,
klar.
So, ja? Und
ja, ich sag mal, ich kann ja auch mich so derb ausdrücken oder so, aber halt, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammen bin, wo ich jetzt noch nicht
auf der Arbeit kenne, oder
genau, ja, zum Beispiel hier in einem professionellen Arbeitsumfeld, das wir ja hier pflegen,
genau,
da würde ich mich dann halt ja vielleicht anders formulieren.
Okay, jetzt wisst ihr, was ich meine mit politisch extrem korrekt.
Nein, das ist ja auch nicht immer so.
Ja, schon. Auch eine andere geile Story, da war mal bei dir am Möhnesee und da ist dein Kumpel vorbeigefahren. Ein Typ, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber ich feiere ihn extrem. Er kommt mit einem dicken AMG vorbei, so ein großer, sag ich, Tim, das ist aber auch ein richtiger Ficker, oder? Ja. Da hast du gesagt, seitdem ist das für mich der Ficker. Und du sagst immer, du findest es immer
extrem. Ich habe ihm das auch erzählt und er findet das gut.
Der feiert das auch, ne?
Ist sehr stolz auf die Bezeichnung.
Auf jeden Fall, das hat er so sogar offiziell, das haben das ein paar Leute gehört, ne?
Ja. Ich sage jetzt extra nicht, wer es ist.
Ja, nee, muss man dann sagen, ja. Immobilienhai vom Möhnesee, sag ich dann nur.
Okay.
Der Maschmeier des Möhnesees. Also Tim, hast du sonst noch ein paar Geschichten? Ne? Du hast mal, das ist vielleicht ganz krass für die Zuhörer, die auch ein bisschen mit dem Bereich Automobil zu tun haben, du hast mal für JP, für John Pierre Krämer gearbeitet.
Das stimmt.
So kann man sagen, erzähl das mal.
Also ich habe damals ein Jahrespraktikum für mein Fachabi machen müssen und das habe ich in einer Werbeagentur gemacht. Und wir waren quasi die Werbeagentur von JP, weil früher hatte der noch keine eigene Inhouse-Media-Agentur, wie er es jetzt hat, sondern der hat das dann über uns gemacht. Und das war zu der Zeit, viele kennen dann vielleicht auch noch die PS-Profis auf DSF, war es ja, glaube ich, damals noch.
Ja, nicht da, wo Sport 1. Damals die Weiber LKWs gezogen haben. Nicht nur die Weiber. Das war doch mal der Witz, deine Mama zieht abends auf DSF LKWs. Ja, die Zeit der sexy Sportclips zum Beispiel.
Ja. Genau.
Also jetzt werden es alle kennen.
Jetzt wissen alle. Ja, auf jeden Fall hatte der JP auch mit dem Sydney, der ist ja auch der zweite große Tuner bei uns in Dortmund.
Da gab es ja ein Beef. Ich glaube, du warst da relativ nah dran, oder? Erzähl mal.
Genau, die waren zu der Zeit schon irgendwie so ein bisschen Fernsehstars. Ne? Also damals kannte ich das überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja auch schon irgendwie so ein bisschen autoaffin bin.
Mhm. Dein Vater ist so ein alter Rallye-Fahrer und Schrauber auch.
Der ist Rallye-Fahrer. Ich bin als Kind auch Go-Kart-Rennen gefahren und so. Und mit dem Nachname Schumacher hat man immer schon so ein bisschen zumindest so einen gedanklichen Vorteil, wenn man irgendwo antritt, was als Wettrennen. Dann ist man immer sofort Favorit. Und wie gesagt, waren die halt Kunden von uns und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, war immer verwundert, wenn wir irgendwie Fotos machen waren irgendwo von irgendwelchen Karren oder so für irgendwelche Kalender oder was weiß ich, dass dann Leute kamen und Autogramme wollten und
aber
so.
Aber das kannte man doch schon, ne? Also ich ja, weiß ab und zu, wenn ich mal Fernsehen geguckt habe und es gesappt hat, ich sag mal so PS-Profis oder.
Ja, das.
Hieß damals schon PS-Profis?
Ja, ja, das ist schon
immer PS-Profis, ne? Ja.
Und ja, dann waren die halt zu der Zeit zusammen und dann hat das aber aus irgendeinem Grund gebrochen. Also ich weiß, ich glaube, das ist auch bis heute noch nicht ganz genau klar, wie, warum die auseinandergegangen sind.
Das hast du, obwohl du sehr nah dran warst, auch nicht mitbekommen, so direkt. Nee.
Ja. Ich weiß noch, dass immer gesagt wurde, die haben andere Ideen von der Firma, aber das ist ja so politisch korrekt, wie man es nur ausdrücken kann. Ja, also, ja. Ne, dass man andere Ideen
das
hat,
wäre
man,
was
ich sonst sagen würde. Also wenn es ja, hier irgendwann mal schlecht läuft, ne, dann kann ich hier auf jeden Fall, dann schreibe ich die Pressemitteilung.
Ja, bei dir muss ich keine Angst haben, wenn wir uns mal trennen.
Dann sage ich, Carsten und ich haben andere Ideen davon, genau. Wie wir in Zukunft den YouTube-Kanal führen wollen. Und ja. Nee, und auf jeden Fall haben die sich dann getrennt, aber wir waren trotzdem ja weiter die Werbeagentur für sowohl Sydney als auch von JP. Und dann war es wirklich oft so, dass wir kurz vorher irgendwie eine Nachricht bekommen haben, der eine kommt jetzt hier zum Gespräch für das neue Logo und so. Und dann musste in kürzester Zeit alle Unterlagen von dem anderen wieder verschwinden, damit keiner voneinander wusste, wie jetzt hier die Logos aussehen, was für Intros da auf der Homepage kommen und ja, wie der Name von der neuen Firma ist und so. Und das war interessant und ja, auch lustig. Also ich habe dann wirklich auch bei manchen Sachen wirklich mit JP da 2 Stunden gesessen und irgendwelche Logo-Animationen gemacht oder so. Das war immer cool.
So wie heutzutage mit mir, ja, quasi mit dem
genau.
Bekannteren.
Ja, viel bekannter.
Auch einen viel bekannteren Promi. Ja. Und damals hast du dir in der Werbeagentur ja auch dann die Skills erarbeitet, die dir ja auch heute weiterhelfen im Grafikbereich.
Auf jeden Fall. Also ich habe schon früh, also ich, so diese ganzen Grafiksachen habe ich schon in der Schule selber so freiwillig gerne gemacht. Das fing damit an, glaube ich, dass ich irgendwann mal die Idee hatte, dass ich auf so Video so Star Wars Effekte, so wie so ein Lichtschwert machen oder so gemacht habe. Ne? Solche ganz einfachen Spielereien, die man so im Kinderzimmer macht. Und dann ja in der Werbeagentur viel gelernt, auch so wie so Arbeitsläufe so ablaufen. Und dann hinterher habe ich noch in einer anderen Werbeagentur gearbeitet. Das war dann oder das komplette Gegenteil zu dieser Geschichte mit JP und coolen Autos und immer Action. Das war immer nur so Visitenkarten drucken und solche Geschichten.
Die Nutten hast du da mal freigestellt, hast du mir erzählt, ne?
Das war auch noch in der Werbeagentur mit JP Performance. Ja, also JP hatte damit nichts zu tun, aber wir hatten Kunden bei uns.
Das war bei JP Performance. Ja. Okay, erzähl weiter, Tim.
Spätestens jetzt kommen die ersten E-Mails.
wir hatten da einen großen Kunden von uns, der halt ein Flatrate-Bordell hatte.
Okay.
Mit wechselnder Besetzung. Und die mussten dann halt natürlich auch immer für die Homepage entsprechend aufbereitet werden. Das heißt, da wurden dann Fotos geschossen vor Ort und die Damen.
Die Fotos hast du aber nicht geschossen.
Ich habe nicht auf den Abzug gedrückt, sage ich mal.
Aber du warst daneben und hast die
schon
hingestellt.
Mal, ja, schon mal gesagt, so, ja,
Hintern besser eindrehen, Brust raus.
Oder zumindest gucken, dass das was im nächsten Zimmer, ob man da auch ein Foto machen kann oder so.
Oder also, ob da noch welche zugange sind.
Nein, das war dann schon neben den Öffnungszeiten, muss man ganz klar sagen.
Tim, eine dunkle Seite.
Ja, ach, das war voll, also war ganz normaler Job so, ne? Und dann hinterher mussten dann halt die Mädels auch freigestellt werden. Also freigestellt heißt, man schneidet den Hintergrund aus, dass man die irgendwie in der Homepage irgendwie anders so setzen kann halt, ne, dass die dann halt gut aussehen da drauf. Und dann musste man wirklich auch mal einen ganzen, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, mal einen ganzen Vormittag da sitzen und auf Zoom-Stufe 300 oder so an irgendwelchen Mädels, die da sich
präsentieren. Da bist du ja permanent rot angelaufen vom Bildschirm, oder?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also für mich war das noch okay, aber ich habe da ja Jahrespraktikum gemacht, das heißt, ich war da auch schon irgendwie 18, 19 oder so, aber irgendwann habe ich auch mal gesagt, das kann nicht sein, dass das hier die Schülerpraktikanten zwischendurch machen oder so.
Hast du dich auch dann für eingesetzt?
Ja, habe ich mich eingesetzt, habe gesagt zum Chef, ey, das Mädchen ist 15, die kann hier nicht irgendwelche Prostituierten freistellen oder so. Und dann sagt er, ja, da hast du recht, nee, kann man nicht machen. Und dann war das vom Tisch, dann durfte ich das machen.
Hat man auch schon. Das mag wohl möglich der Hintergrund gewesen sein. Ja. Nee, also damals hast du es auch schon eine soziale Ader. Sehr cool.
Ja.
Ja, und dann hast du mal, ich meine, so gerade so diese Promi-Geschichten sind bei dir ja ganz cool. Du hast auch mal Helge Schneider ein Auto verkauft, hast du mir
erzählt. Ja, ich war auf jeden Fall dabei. Ne? Und eine Freundin von meiner Freundin.
Also Helge Schneider kennt ja jeder, Katze Klo. Ja,
genau.
Die, ich glaube, mittlerweile ist er gar nicht mehr so bekannt. Hat Helge Schneider Instagram?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Typ dafür ist.
Chris? Hast dein Handy nicht da, ne?
Nee.
Normal soll Chris immer alles googeln hier während dem Podcast, aber ist wieder mal schlecht vorbereitet.
Definitiv, ja. Diesmal schon.
Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, die Älteren werden Helge Schneider noch kennen.
Ja, auf jeden Fall eine Freundin von uns, die war früher mal die Chefin von meiner Freundin, die hat einen Geschenkartikelladen in Dortmund, hatte immer so ein kultiges Auto, sag ich mal, irgendwie so einen alten Peugeot aus den 50er Jahren. Und das war ihr Firmenfahrzeug. Und dann hat sie sich irgendwann entschieden, dass das nicht mehr alltagstauglich ist und wollte den verkaufen. Und dann hat sich halt ein Herr Schneider aus Mülheim gemeldet, dass er das Auto kaufen wollte. Und dann hieß es so, ja, wenn dann jemand kommt, nur eine Frau, die das Auto dann da anbietet, wäre auch cool, wenn noch jemand irgendwie dabei wäre oder so, weiß man ja auch nicht, wer dann da kommt. Und dann haben wir uns da irgendwie mit in den Laden gestellt und dann kam Helge Schneider rein, weil denkt man ja nicht, Herr Schneider,
ja, klar,
kann ja jeder sein, ist ja ein Allerweltsname.
Ja.
Und dann hat er da halt eine Probefahrt mit dem Wagen noch gemacht und was weiß ich und hat den bar bezahlt und ist gegangen. Also der ist mit der Bahn gekommen, ne, damit er das Auto direkt mitnehmen kann und er hat das Fahrzeug dann am Ende gekauft für einen Kinofilm, den er gedreht hat. Also das war eine Requisite dann quasi für irgendwie, ich weiß nicht, der letzte, das müsste der letzte Helge Schneider Film sein, den es jetzt gibt.
Ich kenne keinen einzigen. Da fährt das Auto mit. Wer kennt ihn nicht, den letzten Helge
Schneider Film? Ich kenne nur 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter und
also Mexiko. Kenn ich das mal, okay.
Ich hoffe mal nicht, dass das Auto der Grund war, warum es sein letzter war.
Aber nein.
Christian, kennst du einen Helge Schneider Kinofilm?
Nee.
Oder Film? Leute. Ja, ich kenne keinen einzigen.
Früher war das der Klassiker, wenn dann irgendwelche Jungs saßen, sich noch irgendwie einen geraucht hatten oder so und dann okay. Hast du so einen Helge Schneider-Film geguckt und über den Quatsch gelacht.
Oh Gott, ja, Wissenslücke.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wissen wir, was wir im nächsten Teamtreffen abends gucken, wir erstmal einen schönen
Helge Schneider. Tim, ja, schreib's da auf. Ja. Christian, erinnere ihn bitte dran, Helge Schneider gucken, ja. Auf Amazon oder so gibt's bestimmt.
Bestimmt.
Ja, gib mir Helge Schneider ein. Da gibt's ja sogar Carsten Zeck-Filme auf Amazon. Ja, die New Age-Reihe, New Age 1 bis 3 und Cat Voyage habe ich vor 2 Jahren mal an so eine Firma verkauft, die für Amazon Filme bereitstellt. Gab es auch sogar ein paar tausend Euro dafür. Bevor die irgendwo in unserem Lager versauern. Ja,
habe ich noch nie gesehen.
Was heißt versauern? Mittlerweile sind sie alle verkauft, aber da haben wir natürlich gesagt, komm, mach das. Ja, das gucken sich erstaunlich viele Leute an. Und weißt du, was das Schlimme ist? New Age 1, der mit Abstand schlechteste Film von der Bildqualität, es war ja, ich meine, auf einer DVD gab es eh kein HD, aber ich war noch weit von der besten Qualität, die man auf einer DVD bereitstellen kann, entfernt. Und der allererste Film wurde am meisten geschaut.
Ja, ist auch okay.
Ja, ist auf jeden Fall okay. Kommen wir mal zurück zu deinen Fähigkeiten. Oh Gott. Weshalb du auch bei uns gelandet bist dann letztendlich. Wir hatten ja 2000, ich habe die Story noch Chris erzählt, dass er gekommen ist. Wir haben dann 2017 einen Aufruf gemacht. So ein bisschen mit Raubfischtackle beschäftigt haben wir uns schon seit 2016. Aber 2017 habe ich gesagt, wir brauchen eine Raubfisch-Range, um uns einfach ein bisschen größer aufzustellen. Und da ich so ein paar Jahre lang aus dem Raubfisch-Game, wenn ich es mal so nennen möchte, draußen war, habe ich gewusst, ich brauche Leute, die mich unterstützen in der Produktentwicklung, in der Beratung, aber auch medial. Und da habe ich ja aufgerufen, und die Leute sollten sich bewerben, wenn sie Bock haben, Teamangler bei uns zu sein. Da hast du dich ja auch beworben.
Genau.
Und ich habe dich, also der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, der Typ ist interessant, du hattest dein Bewerbungsvideo vor einem Greenscreen gemacht. Und da wusste ich jetzt so ein paar Skills.
Ja, das war einfach nur aus der Verzweiflung heraus, weil der Aufruf war, glaube ich, auch irgendwie im Januar oder so, auf jeden Fall relativ früh oder spät im Jahr. Also es war auf jeden Fall richtig Winterzeit.
Februar oder so, ich weiß nicht mehr genau, ja.
Und ich wollte, also ich hatte mit... Ich muss früh anfangen. Das Video, was ich gesehen habe für diesen Aufruf, war, glaube ich, das erste Video, was ich bei Zackfishing gesehen habe damals. Mhm. Und darauf danach.
Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Glaube,
weil wir waren damals ja voll im Wels-Bereich, nur im
Wels-Bereich. Genau. Und ich hatte, also ich glaube, das ist mir aufgrund des Titels oder so in meine Vorschau-Liste irgendwie gesendet worden. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, coole Idee. Und
ich habe guten Text verwendet, Christian.
Auch wahrscheinlich in dem Fall schon, ja. Und dann habe ich daraufhin erstmal andere Wels-Videos geguckt, so, ne, weil ich dachte, bevor ich mich da jetzt bewerbe, muss ich erstmal gucken, was das für ein Laden ist. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, das klingt alles gut. Und ich hatte ja nie gedacht, dass ich hier arbeite oder so.
Ne? Damals hat ja auch keiner dran gedacht, dass aus der Raubfischgeschichte mal so schnell so eine große Marke auch
wird. Auf keinen Fall.
Selbst ich nicht. Ich dachte, es ist so ein bisschen Beibrot, mal gucken, was draus wird. Aber dass der Raubfischbereich relativ schnell größer als der Wels-Bereich wird, damals hatte ich niemals damit gerechnet.
Und ich habe dann damals nur gedacht, ja, im Idealfall kriege ich mal ein paar Gummifische. Mhm. So, das war, also mit dem Mindset bin ich da dran gegangen, so, ne? Hab gedacht, ja, komm, aber kannst du ja trotzdem ein bisschen Mühe geben, da werden sich ja schon ein paar Leute melden, so viele, wie diese Videos gucken. Und dann wollte ich halt eigentlich irgendwas Cooles am Wasser machen, aber das Wetter war immer richtig, richtig scheiße. Und da habe ich gedacht, oh, die Deadline ist bald, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und dann hatte ich noch, weil ich irgendwann kurz vorher mal in Brasilien im Urlaub war, vom Flugzeug noch so eine blaue Decke, so eine dünne, die man so oft mal ausgeteilt kriegt im Flugzeug zum Pennen. Und die habe ich dann an eine Wand gehängt, weil die blau war und habe das als...
Die hast du im Flugzeug mitgehen lassen?
Ja, Christian, die wird ja hinterher weggeworfen.
Darf man oder das?
Ja, okay. Habe ich mitgenommen.
Okay. Wollte ich nur mal so klarstellen.
Und das also
so
dann,
politisch korrekt ist das auch nicht.
Und das habe ich dann auf jeden Fall bei mir im Wohnzimmer aufgehängt, habe das als Bluescreen benutzt und habe dann damit quasi mein einminütiges Vorstellungsvideo gemacht. Das habe ich damals auch bestimmt 50 Mal gesprochen, bevor ich das abgeschickt habe. Okay. Ja. Okay. Weil mittlerweile ist das so, auch habe ich jetzt noch die Tage wieder gesagt gekriegt, wenn einer die Kamera anmacht und ich mache sowas wie eine Anmod oder eine Abmod.
One Take, First Take, ja.
Genau, dann denke ich auch, wenn ich anfange zu reden, überhaupt nicht drüber nach, wie ich das zu Ende bringe oder so. Mhm. Dann, man fängt an und denkt so, ja, ich finde meinen Weg schon. Ja. So, genau. Und man verhaspelt sich dann nicht mehr allzu dolle. Und beim ersten Mal, da, wie gesagt, bei dem Video, was ich dir dann geschickt habe, oder auch bei dem ersten Video, wo wir die allerersten Routenblanks getestet haben, wenn ich mir das jetzt heute angucke, dann breche ich innerlich zusammen. So, ne? Dann völlig überfordert und man stottert sich da so einen ab. Und ja, dann habe ich das halt fertig gemacht und dir geschickt. Ja, und dann wurde ich eingeladen hierhin. Ich weiß dann, kurz bevor ich hingefahren bin, habe ich meiner Freundin noch das Video gezeigt, was dein Aufrufvideo war, und die hat sofort gesagt, da fährst du nicht hin, der sitzt da in so einem Keller, der sitzt da nur auf so ein paar alten Kartons, das ist doch gar keine Firma, das ist irgendeiner, der in der Garage da was bastelt, das sind 600 Kilometer hin und zurück und so. Ich so, nee, warte mal ab, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, das war hinten im Langlager, ich hatte eine komplette Matte, also gar keine Frisur, habe ich noch auch erwähnt, dass ich schon länger nicht mehr beim Friseur war, und ich fand es wirklich krass, wie viele Leute sich damals beworben haben. Mittlerweile, ich bin fast alle, bis auf einen, sind ja jetzt auch noch im Raubfisch-Team. Ja. Nicht jeder macht jetzt so extrem viel mit, aber jedes Jahr mal mindestens einmal mit jedem Kontakt auf Messen oder auf dem Teamtreffen, und auch hier und da wird mitgetestet fleißig. Also es ist wirklich eine ganz gute Gemeinschaft auch draus geworden, und wir wissen, wer welche Stärken hat, und es sind alles richtig gute Raubfischangler auch. Und ich bin immer noch begeistert, dass damals, als wir noch gar nicht im Raubfischbereich vertreten waren, sich schon so geile Leute gemeldet haben.
Ja.
Ja, auch ein Chris Enders, der raus entsprungen ist, oder Alex Kubitzer, der mittlerweile auch schon viel in die Wege geleitet hat, oder auch Angler, die jetzt medial nicht allzu viel vertreten sind, wie Sebastian Mörke, und das sind alles super Angler. Enno ist danach gekommen noch, also richtig, richtig cool. Ja, und damals hatten wir dann unser erstes Teamtreffen.
Genau.
Und da habe ich euch ja so ein bisschen erzählt, welche Ideen ich habe. Und das Foto habe ich auch noch Christian gezeigt vor 2-3 Tagen, als dann so ein orangener Kreis war, wo ich gesagt habe, pass mal auf, unsere Wels-Marke ist ja grün, der Wels-Brand. Ich habe mich dafür entschieden, eine andere Werbefarbe zu verwenden für den Raubfisch-Brand, aber ein gleicher Aufbau vom Logo. Aber wir brauchen halt noch ein Design, also ein eine Bildmarke im Kreis drin quasi. Und
genau.
Du warst dann letztendlich der auch das Raubfisch-Logo kreiert hat.
Genau, ich bin dann nach Hause gefahren, und weil auf dem Teamtreffen, weiß ich noch, Martin Witt oder so hat so ganz schnell mit dem Kugeltreiber was gezeichnet.
Das war schon lächerlich, ja, das war schon sehr übel. Ja.
Dann haben wir uns alle kurz amüsiert, und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja genau das, was ich sonst mache, so habe ich gedacht. Ja. Ne? Also so Logos entwerfen, und dann habe ich schon, ja, während wir uns darüber unterhalten haben, wusste ich ja schon, das muss in verschiedenen Farben, also in diesen Farben Orange, Weiß und Schwarz, muss das funktionieren. Und das muss so sein, dass man es sticken kann und dass man es drucken kann.
Habe ich auch schon so ein bisschen erwähnt, die Richtung, ne?
Genau. Und dann habe ich gedacht, ey, dann fang doch einfach erstmal an. Und dann habe ich direkt 4 verschiedene Varianten gemacht.
Du wolltest so in Richtung Barsch gehen auch?
Ja, so ein Hybrid aus so einem Barsch, Zander, irgendwie sowas. Dann hatte ich noch eins mit einem, ich glaube, mit einem Spinner oder mit so einem Blinker.
Weiß
irgendwie
ich
so, weil wir sagten ja Spinnfischen oder so.
Ja.
Und dann halt diesen Wobbler Jerk, der es jetzt geworden ist. Genau. Und dann habe ich das einfach mal abgeschickt und hatte mir auch dabei nichts gedacht. Ich dachte, die anderen schicken vielleicht ja auch noch irgendwas oder so. Und dann hast du, glaube ich, eine Stunde später angerufen und warst völlig aus dem Häuschen.
Ja, ich war begeistert.
Und dann dachte ich so, okay, ja, dann nehmen wir das. Und dann habe ich das noch 2-3 Sachen daran überarbeitet, weil noch eine Linie vielleicht zu dünn, die andere zu dick war oder so, weil es ja erstmal so Konzepte erstmal waren. Und dann ist es das geworden.
Ja, ich bin immer noch mega happy damit. Generell müssen wir uns demnächst mal über das CI unterhalten, auch zusammen mit unserem neuen Mitarbeiter Steffen Jordan, der Art Director wird. Ja, mittlerweile haben wir ja auch ein Dachmarkenlogo, weil die Kommunikation der Dachmarke auch immer wichtiger wird, auch im Onlineshop zum Beispiel von unserer Homepage. Und ich habe so ein paar Ideen, aber da reden wir dann ein andermal auf jeden Fall drüber. Also da wirst du auf jeden Fall auch beteiligt sein.
Das ist gut.
Das ist gut. Sehr cool. Tim. Ja, und da hätte ich gesagt, jetzt haben wir lange Zeit über dich gesprochen, jetzt lass uns doch mal über die Szene sprechen.
Okay.
Szene Talk.
Tim, was brennt da auf dem Herzen? Welche Gedanken? Was hast du festgestellt in der letzten Zeit? Was beschäftigt dich? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Wen kannst du leiden? Wen hast du? Erzähl mal.
Also erstmal, wenn ich dann hier meiner Linie treu bleibe mit dem politisch Korrekten, würde ich natürlich erstmal über keinen
Direkt ablehnen. Vergiss deine Linie, Tim. Vergiss deine Linie. Wir müssen jetzt hier mal richtig abrattern, damit wir auch eine Headline für den Podcast finden.
Okay. Aber ehrlich gesagt, ich habe im Moment, mir fällt jetzt nicht direkt was ein, was ich darauf sagen könnte, muss ich ehrlich sagen. Also
ja, mir fällt zum Beispiel ein, es muss ja nicht immer nur was Negatives sein, um Gottes Willen. Es kann ja auch was ganz Cooles sein. Du warst vor kurzem mit Kevin Wolter unterwegs und hast ein Video mit ihm gemacht.
Das war natürlich ja ein spezieller Dreh, ne? Kevin ist ein cooler Typ, aber halt ist halt nicht der typische Angler, sage ich mal so, wie man sonst mit den Leuten.
Selbst in seinem ersten Video, das er so auch mit uns gemacht hat, gesagt, er ist eher so, dass er sagt ja nicht Zeck, er sagt ja Zeck.
Ist auch unbelehrbar, was das angeht.
Hast du ihm gesagt, das heißt eigentlich Zeck?
Ja, ich traue mich da ja auch nicht, ihn so krass die ganze Zeit zu kritisieren. So. Ich habe dann 2-3 Mal gesagt, Zeck, ja, okay,
ja, bleibt dabei. Zeck. Ich glaube, wegen Zeck Plus, das sagen die meisten ja auch immer, diese Eiweißfirma. Kennst du die?
Möglich, nee, das ist voll nicht mein Thema.
Ja, in Saarburg, glaube ich, in der Nähe von Trier, die Firma von Matthias Clemens, liebe Grüße, lieber Matthias, hörst du eh nicht den Podcast, aber wir haben nichts mit Zeck Plus zu tun, auch wenn die als Firmenfarbe grün haben. Mhm. Und ich glaube, daher kommt es, dass Kevin immer Zeck sagt.
Okay.
Meine erste Begegnung mit Kevin Wolter war folgende. Ich war mit Viktor und mit David zusammen an der Elbe. Und wir wussten, später kommt Konrad und bringt Kevin mit. Ja, Kevin, ein großer YouTuber, auch schon vor 2 Jahren. Und da dachte man, cool, gibt ein paar Klicks, wir machen noch ein Video für seinen Channel. Eigentlich wollten wir irgendwie 5 Videos in den 2 Tagen machen. Im Endeffekt war es nur ein Video für Kevin Wolters Channel, aber ist ja egal. Und ich habe unten halt die Routen ausgelegt, wir waren Welsangeln, dementsprechend habe ich mich um fast alles gekümmert. Und Viktor und David haben oben schon Kevin begrüßt. Und ich bin dann hoch und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Kevin ist aus seinem Auto ausgestiegen, aus seinem AMG und war nackt.
Ja.
Komplett nackt. Ja. Und da hat er jeden erstmal die Arme genommen. Ich meine, das kann man alles auf YouTube noch sehen. Das Video ist aber indiziert. Also ihr müsst 18 sein, um es sehen zu können. Das hat Kevin dann nachher total geärgert. Er sagt, das wäre das Video geworden, wenn es nicht indiziert wäre. Aber meine Idee war ja, so einen riesen langen Balken dahin zu machen, wo eigentlich sich sein Geschlecht befindet. Und,
aber der ist doch noch da, oder nicht?
Der Balken ist da, ja. Ob der jetzt unbedingt so lang sein müsste, ist dann eine andere Sache, ja. Auf jeden Fall war das die Idee und der war dann auch da, ja. Und war auf jeden Fall ein chaotischer Tag, ja. Kevin ist dann ins Wasser gesprungen, hat noch seinen Rosenkranz verloren, der vom Priester gesegnet wäre und eigentlich ein Schweinegeld gekostet hat. Viktor hat ihn dann nochmal gefangen. Ja, ich hatte dann so ein paar Welsdringlinge mit einem Bleier an seine Route montiert und er hat es dann wirklich noch aus der Elbe gefischt, dieses Ding. Und war auf jeden Fall ein ganz lustiger Abend mit Kevin und seinen Hunden. Und da ist der Kontakt mit Kevin zustande gekommen.
Als ich mit ihm los war, hat er auch innerhalb einer der ersten Würfe die neue Troy, die wir mitgebracht haben, in die Havel geworfen.
Das habe ich mitgebracht. Du musstest dann raus.
Da habe ich die auch wieder rausgefangen. Aber erster Wurf. Also ich wusste nur ungefähr, wo hingeworfen, zack, hing dran. Aber sonst wäre auch der Drehtakt da sofort vorbei gewesen. Also ich hätte auch keinen Ersatz da in dem Moment gehabt.
Aber was ich wirklich sagen muss, ne, also nicht, dass jetzt ein paar Leute denken, Mensch, wir bezahlen Kevin da fett oder so. Also Kevin hat wirklich Bock auf dieses Angelthema. Das
auf
ist
jeden
so
Fall,
was,
das merkt man auch.
Ja, wo er sagt, hey, das ist cool für meinen Channel, das ist ein Mehrwert. Ich gehe auch ab und zu mal gern angeln, so ein bisschen naturbewusst ist er ja schon. Geht ja auch viel mit seinen Hunden spazieren. Und ich melde mich eigentlich ganz, ganz selten bei Kevin. Meistens meldet er sich und hat irgendwelche Ideen und will nur ein bisschen labern. Also das ist schon auf jeden Fall sehr cool. Und deshalb, falls Kevin das Video hört oder Leute, die Kevin kennen, ja, liebe Grüße gehen raus, Kevin. Mal gucken mal, dass man das wiederholen. Ich muss unbedingt auch mal nochmal mit dir angeln gehen. Wenn man das nächste Mal Wels angeln geht, dann muss man mal so ein dickes Ding von dir an Land gezogen werden, dass das auch mal ordentlich aussieht. Weil, ganz ehrlich, der kleine Barsch vor Kevin mit seinem 55er Arm oder, Entschuldigung, vielleicht hat er auch 6 oder 57, ich weiß es nicht, aber das sieht dann schon ein bisschen mickrig aus. Wenn man so ein 2 Meter Wels Kevin auf den Schoß legen, passt das besser.
Ich habe ihm auch gesagt, er muss auf jeden Fall mal so einen richtigen fetten Fisch fangen, weil das ist ja das, was die Leute sehen wollen, wie er dann da das, so einen großen Wels rausholt oder er sagte dann, er will einen Thunfisch angeln oder was weiß ich und dann habe ich ihm direkt noch so ein Video von so einem Goliath Grouper gezeigt, da war er komplett aus dem Häuschen, weil das
Kennst du dieses Video, wo diese Strongmans
genau, das habe ich ihm gezeigt.
Mega von JP, nee, wer hat das gemacht?
Nee, da ist auch dieser Typ.
Black Tip Age, ich glaube schon, ja.
Und dann angeln die, glaube ich, mit irgendwie jemandem, der bei Game of Thrones den Mountain spielt oder so.
Nee, auch. Der ist doch nicht dabei, oder?
Der ist, gibt's auf jeden Fall auch ein Video, wo der das mitmacht.
Okay.
Und das hat er sich dann angeguckt und dann meinte Kevin noch so, ja, das kommt, da, was wird das für ein Fischchen sein? Den wirst du ja schon irgendwie halten können. Aber dann wusste er ja auch schon genau, wer da mitspielt, was das für Jungs sind und sagte, okay, wenn die den schon nicht halten, dann wird es nicht so leicht sein. Ne?
Es ist halt Technik, ne? Die haben Glasruten, die wo noch mit irgendeinem Band umwrappt sind, die legen die halt voll auf die Bordwand auf und machen halt Rodriding, ja, und hocken sich da drauf. Und die Strongmans und so, die versuchen die halt frei zu drillen und das funktioniert halt nicht so gut, weil sie halt die Technik nicht drauf haben, ne? So der 70 Kilo ich will schon Spacko sagen, ist ja kein Spacko, der 70-Kilo-Typ, der da auch dabei ist, der hat da gar keine Probleme, dicken Fußball zu drillen und dann die 100-Kilo-Typen, die, was weiß ich, auch Kreuzheben mit 400 Kilo machen, die haben da ihre mega Probleme, weil sie halt einfach die Technik nicht drauf haben. Ich glaube, Weltmeister am Armdrücken ist noch dabei.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, und das ist so geil, wie die dann rumschreien. Also habe ich auch total gefeiert. Wir haben das Video hier in der Firma gesehen, zusammen mit ein paar Mitarbeitern. Wir haben uns alle weggeschrien. Also da war eine Lautstärke hier im Büro. Ja. Wahnsinn.
Nee, aber ich glaube, ich habe auch mal irgendwo in einem Video von denen gehört, die ganz, ganz Großen fangen die aber auch gar nicht. Also weil die allergrößten von den Groupern, die kann man gar nicht mit der Angel fangen, habe ich glaube ich mal mitgekriegt. Das also die sein. Suchen ja auch gezielt den
die
Fisch.
Werden, wie schwer werden die? Bis 500 Kilo? Bis 300 Kilo? Ich weiß es nicht.
Die sagen immer Pound, aber das kann schon sein, ja. Also ich wüsste es jetzt aus dem Kopf nicht. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass die...
Christian, hast du da Erfahrungswerte? Als Globetrotter, anglerischer Globetrotter?
Da bin ich auch raus, wie schwer die werden.
Du warst aber auch schon über Amerika angeln und so, ne? Oder?
Genau.
Ja.
Amerika, Australien.
Ich weiß nur, dass die halt auch extrem großen Köderfisch nehmen und den dann halt
die im klaren
Wasser,
Sicht auch,
genau, im klaren Wasser suchen die dir quasi den Fisch aus, den die für dich als akzeptabel halten.
Und die beißen, glaube ich, fast immer.
Genau.
Ja. Ich war ja mal in Madagaskar GT-Angeln, Poppern und mit Stickbaits haben wir geangelt und auch Spaß haben wir zwischendurch mal hier und da auch Speedchicken gemacht. Und da war es so, dass sie uns erzählt haben, weil die Bestände in Madagaskar sind gar nicht mehr so gut von Groupern. Da sind es aber jetzt nicht die extrem fetten, sondern eher kleinere Grouper, ja. Sag ich mal, Durchschnittsgewicht, keine Ahnung, 10 bis 20 Kilo, 10 Kilo. Und das Problem war, weil die immer beißen, wurden die immer als Ersatzspaßfisch hergenommen. Das heißt, wenn man einen schlechten Tag hatte auf GT, ist man halt Grouper-Angel gegangen. Und weil die aus extrem großen Tiefen dann Madagaskar im Vergleich zu Amerika rausgeholt haben, sterben die Fische halt immer. Ne? Wenn sie die so hart hochpumpen und da haben sie die ganzen Bestände auch kaputt geangelt, weil die wohl immer beißen müssen. Klar gibt's dann noch genügend Fische. Wir hatten auch ein Erlebnis, wir waren Haiangeln. Das ist schon krass alles, das war 2017 auch. Und da waren halt die Guides dabei, die Mates und halt noch ein, zwei Meeresangler, die sich richtig auskennen. Ich war da mit Lars auf dem Boot und es waren halt noch zwei Meeresangler da. Ein pensionierter Kieferorthopäde, nee, Zahnarzt mit mehreren Praxen und ein Kniechirurg. Mhm. Also Leute aus meinem Kreis, so kann man sagen. Die waren ein bisschen besser betucht. Dementsprechend haben die auch schon alles Mögliche erlebt. Also was ich da Storys gehört habe, darf ich hier gar nicht erzählen, was da alles. Der eine hatte mal eine Goldmine in Afrika zusammen mit irgendeinem Botschafter. Ja, und haben dann 800 Schwarze für sich arbeiten lassen.
Ich wollte sagen, das sind dann auch astreine Geschäfte, die da ablaufen.
Ganz krasse Storys, ja, ganz krasse Storys. Wollen wir jetzt nicht allzu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall, was die in Sachen Meeresangeln gemacht haben, die wussten, was sie tun. Ich habe dann eine Spanish Mackerel gefangen, so für einen Meter oder so. Mhm. Für mich schon ein Erfolg, richtig cooler Fisch, ja, kann man vorzeigen, schönes Foto gemacht. Ja, Carsten, lass den mal hier, den nehmen wir als Köderfisch. Ich so, okay, ja. Da haben wir da so eine 2-Liter Cola-Flasche dran gebunden, mit so einem Gummi und so einem speziellen Knoten. Und er hatte so eine riesen Multirolle, so ein Diagra und halt so eine richtig brutale Glasrute mit so einem krummen Griffstück aus Metall. Ja, ich glaube, die Kombi hat 5 Kilo gewogen. Und da haben wir halt hier die Meter Mackerel da raustreiben lassen. Und es hat nicht lange gedauert, dann flitzt die Flasche nach unten. Und auf jeden Fall sagen sie, ja, Carsten, geht ran. Und ich gedacht, okay, also erstmal habe ich kein Problem mit großen Fischen oder mit harten Bissen. Aber dann ist es halt so, ich wusste nicht, wie die Rolle eingestellt ist, die Bremse, ich wusste gar nichts. Ich bin da einfach ran, ja, und habe halt Hebel nach vorne gedrückt und gedacht, komm, die wird schon ordentlich eingestellt sein. Aber war sie dann doch nicht. Ich habe dann Fisch dann leider verloren, habe auch nicht richtig angeschlagen, weil ich nicht wusste, wo ich das krumme Griffstück da hinhalten soll und so. Da haben sie ein bisschen geschimpft und gesagt, ja, kein Problem, wir hätten dir vielleicht sollen zeigen, wie die Rollenbremse eingestellt ist und so. Ich so, okay. Und dann haben sie noch so ganz beiläufig erzählt, dass dabei jedes Jahr Menschen sterben. Ja? Weil das Problem ist, wenn du zum Beispiel die Bremse lockerst, zu schnell die Bremse aufmachst und die Spule sich überschlägt und die Schnur verheddert, ja, du bist ja,
mit
quasi
der Rute, mit der Rute
verbunden, ne? Genau. Ja, mit dem Kampfgurt, wenn du Stand-up drillst, ja. Und dann gehen die Leute halt über Bord. Und jedes Jahr gibt es Fälle, wo Personen dabei sterben.
Ja, perfekt.
Perfekt, ja, habe ich auch gedacht. Ich sage, hätte man immer ja können mal sagen.
Und da haben kleine Einweisung.
Ja, kleine Einweisung wäre gut gewesen. Dann haben wir es abends wirklich geübt, weil wir dann neben dem Hauptkatamaran nochmal Luftballon treiben gelassen haben. Hat aber leider kein Hai gebissen. Aber da hätte ich es wenigstens gekonnt. Ja, und auf jeden Fall. Kurz später, da hat man noch so eine halbe Spanish Mackerel, ich glaube, die war noch zur Hälfte da, oder das war eine andere, ich weiß es nicht mehr. Und da hat man einen Biss vom Grouper, weil wir haben dann über 80 Meter Gewässertiefe circa geangelt. Montage war so auf 15 Meter eingestellt unter der Oberfläche und da hatten wir einen Biss. Und da haben wir halt auch ein bisschen gehen lassen, dass er diesmal richtig hängt. Und dann habe ich angeschlagen, alles top, ja. Und da hat man einen Hänger. Da ist ein Grouper wirklich die 60 Meter nach oben geknallt, sich den Köderfisch genommen und die Grouper gehen direkt wieder runter ans Versteck. Darum darf man da nicht allzu lange warten am Anschlag. Also dort ist das eine ganz andere Grouper-Fischerei. Und dort, der Grouper, der da gebissen hat, war auf jeden Fall weit über dem Durchschnitt in Madagaskar.
Ja.
Auf jeden Fall eine geile Fischerei. Aber was da in Amerika abgeht, ey, das würde ich auch mal gern machen.
Ja, und Kevin würde ich da sehen, ey. Ja. Das wäre genau das Ding.
Ja.
Aber an Wels kriegen wir da auch erstmal dran. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein guter Step von dem Barsch, den ich ihm jetzt gezeigt habe, dann zu dem Wels und dann zu dem Grouper, oder?
Du, ich habe auch schon Leute, ich will nicht sagen weinen sehen, aber aufgeben sehen. Ich muss schon bei so vielen Leuten die Rute greifen, weil sie nicht wissen, wie sie richtig drillen sollen.
Beim normalen Wels jetzt.
Beim normalen Wels, ja. Vom kleinen Schlauchboot aus, wenn du einen Fisch von 80 Kilo hast und hast irgendwie noch Hindernisse und musst halt Gas geben, das macht auch nicht jeder mit. Ich glaube, da hättest du auch Probleme, wenn du das erste Mal in deinem Leben willst.
Ich hatte auch das erste Mal, wo wir da los waren, was ich eben schon erzählt habe, muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen Respekt vorher, ne? Wenn du vorher keine, also ich hatte ja vorher noch nie einen Wels und vor allen Dingen keinen gescheiten Fisch in der Größe dann dran. Mhm. Also das
als, größte, als da Spinnfischen waren oder so.
Genau.
Ne? Der Elbe hast du ja ein bisschen gesehen, einmal bis 1,50
ja, genau, gefangen. Ja, genau, das war okay. Ja. Also das hätte ich mir auch zugetraut.
Das Krasse ist ja, ich war ja mit Christian Leik genau an denselben Stellen, das war dann, wann war denn das? Mit dir war es im Frühjahr, ne? Mit
bei uns war im März oder so, weil wir Jahr, da auch, nee, nee, das muss schon vorletztes Jahr gewesen sein. Das muss schon vor.
Vorletztes Jahr Mai, glaube ich. Letztes Jahr im Sommer war ich da mit Christian Leik und da haben wir wirklich, wir waren einmal Spinnfischen, ich habe einen 2,16 Meter gefangen und Christian einen 2 Meter Fisch.
Ja, ja, so top.
An ähnlichen Stellen.
Ja.
Schon krass, ja. Ja, ja, so viel zum Thema Welsangeln. Also ich muss mal nochmal ein bisschen pumpen gehen, ja, und muss mich nochmal ein bisschen in Form bringen. Da gehe ich auch mit Kevin angeln, dass ich nicht extrem abkacke optisch neben ihm. Wobei du kackst, glaube ich, immer ab. Also egal, wie viel du trainierst und wie viel du rein dir reinpfeifst. Ich glaube, gegen Kevin kackt man immer ab bei seiner brutalen Genetik.
Ja.
Selbst Tim.
Ja, er ist recht. Aber gut. Am Ende des Tages hast du ja selbst gesagt, ist dann die Technik, ne? Und nicht nur die pure Kraft. Wahrscheinlich beim Wels genauso.
Absolut, aber es muss ja auch optisch gut umgesetzt werden, ne? Rofi filmt dann. Ja. Ah, wäre ein schönes Video. Können wir ja mal.
Ich würde auch gerne immer noch meinen ersten Wels mal fangen gehen. Also
Ich sag ja, dieses Jahr ist ja alles deutlich besser organisiert mit mehreren Mitarbeitern. Und ich glaube, ich hatte jetzt auch einen extrem entspannten Winterurlaub. Und ich glaube, dieses Jahr komme ich nochmal einen Tick mehr ans Wasser, öfter ans Wasser. Und vielleicht, wir haben ja heute festgehalten, dass wir wahrscheinlich oder dass du wahrscheinlich so einmal im Monat mit Teamangeln losziehst. Vielleicht kannst du wirklich das ein oder andere Mal mit mir auch losziehen, wenn ich Zeit habe. Wäre auch mal für Time to Catch vielleicht ganz interessant, wenn wir mal Welsangeln gehen.
Ja, das fragen auch immer ganz viele Leute. Echt? Also ich habe jetzt ja letztens wieder eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Wir haben echt bestimmt, also unter den Top 5 Fragen ist es auf jeden Fall. Es kommt immer wieder mal so 3-4 Leute, die fragen, gehst du auch Welsangeln? Wann gibt es mal ein Wels-Video? Ja, und dann sage ich immer, ich habe ja nicht mal eine Route. Also weißt du, was ich meine? Ich habe ja gar keinen Tackle.
Du hast keinen Plan davon, ja.
Genau, ich würde mir jetzt zutrauen, mit so einer Spinnroute und einer Spinnrolle loszugehen und dann zu werfen irgendwo an so einem Wehr oder so, aber ich wüsste dann eh gar nicht, zu welcher Zeit und wann und wie und wo. Und man kann ja auch ehrlich gesagt von den normalen Spinnfischsachen fast nichts verwenden. Also die Deckungsmenge von den Artikeln aus dem Wels-Programm und dem Raubfischprogramm ist ja fast
beispielsweise null. Fragen aktuell viele, hey, ich fische ganz gerne mit einer Baitcaster, Spinnfischen auf Wels vom treibenden Boot, kann ich die Final Boss nehmen? Nee, kannst nicht, die ist viel zu schnell dafür. Also die Aktion von dieser Route passt einfach nicht zum Welsangeln.
Ja.
Und das Thema Baitcaster ist halt generell ein bisschen schwierig, weil es kaum Baitcaster gibt in Europa, die von der Größe und von der Stabilität her passen.
Ja.
Ich hatte mal so ein 400 Euro oder so ein 450 Euro Taywalk-Modell, was mir mal ein Kollege gegeben hat, das hätte dann irgendwo gepasst, aber ich sag mal, das, was man normal von den üblichen Herstellern bekommt, das verreckt nach relativ kurzer Zeit.
Aber die Big Stick wird gehen zum Beispiel?
Die Big Stick würde gehen, weil die Big Stick ja von der Machart her, vom Blank her ähnlich wie die Blinkerjörg ist, nur halt ein bisschen leichter. Ja, das heißt, du könntest nicht ganz so extrem viel Druck machen wie mit der Blinkerjörg. Gerade an stark strömenden Gewässern, wenn du richtig gegenhalten musst, ist es schwierig. Aber prinzipiell ist die Big Stick die einzige Route im Raubfischbereich, wo ich sagen würde, die kannst du nehmen zum Weltspinnfischen, zum leichten Weltspinnfischen.
Vielleicht brauche ich dann doch mal eine. Für das Ruhrgebiet wird es reichen.
Also ganz ehrlich, wenn du nicht an Gewässern unterwegs bist mit einer starken Strömung, ja, also ein Gewässer mit mäßiger Strömung, kannst du wunderbar die Big Stick nehmen.
Okay. Dann brauche ich mal eine. Melde ich jetzt an.
Ja, ist kein Problem. Du kriegst, was du möchtest.
Okay,
ja,
musst
du nur Christian fragen. Und Christian sagt da, was? So viel Zeug, um Gottes Willen.
Muss man erstmal Gedanken machen, ob das überhaupt zu deiner Angelei passt, weil eigentlich ist es das ja nicht, aber das kriegen wir wahrscheinlich hin.
Okay.
Ja. Wenn Tim dann ins Saarland kommt und sagt, sorry, ich habe keine Ausrüstung, und dann frage ich, warum hast du keine Ausrüstung? Dann sagt er, Christian hat mir nichts gegeben. Oh je, dann kommt die erste Abmahnung, Chris. Ja. Quatsch, nur Spaß. Ja, kennst du sonst noch ein paar Storys irgendwie, also, oder hast du so ein bisschen was aus der Szene? Du beschäftigst dich ja auch damit. Das ist ja bei dir auch so, dass du ja nicht nur Angler bist, sondern dass du ja auch schon lange Zeit Angel-YouTube verfolgst oder auch generell ein sehr, wie soll ich sagen, moderner Mensch bist, was soziale Medien anbelangt. Du verfolgst Twitch, hast auch einen Kumpel, der Twitch, sag mal, spielt oder streamt.
Twitch, auf Twitch streamt. Ich habe mich sogar in letzter Zeit so als kleines private Geschichte auch ein bisschen mit Twitch beschäftigt.
Okay. Erzähl mal, was ist Twitch für die Leute, die es noch nie gehört haben? Für die Hausfrauen, die gerade
zuhören? Pass auf, Twitch ist quasi wie YouTube, nur dass alles live funktioniert. Also viele nutzen das fürs Gaming, dass man halt sogenannte Let's Plays macht, dass man halt ein Computerspiel spielt, selber im Bild noch eingeblendet ist und quasi ja dann halt interagiert mit den Zuschauern. Das heißt, die Leute können auch Fragen stellen oder wenn man irgendwie ein Computerspiel spielt, wo irgendwie ein Rätsel vorkommt oder so, kann man auch die Community fragen, ob sie einen Lösungsansatz haben oder so.
Ich finde das ja so extrem langweilig, aber es gibt eine große Community, die das verfolgt.
Und es gibt auch Leute, die dort angeln, also auch wirklich draußen angeln.
Aber keine bekannten Angler, oder?
Bisher nicht, aber ich vermute, dass das irgendwann jetzt auch kommen wird. Weil
ja, warum willst du nicht der Erste sein? Da haben wir ja mal drüber gesprochen im Hotel in Holland, ne?
Pass auf, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, kann man dann, falls ich das jemals machen werde oder mal ausprobieren werde, kann ich ja erzählen, was mein Gedanke dahinter ist.
Ja, mach das direkt.
Pass auf, bei den Vorteil, den die Let's Player alle haben, ist, dass die bei sich zu Hause auf einem Stuhl sitzen, die Kamera auf sich gerichtet, der Computer ist ein festes Setup. Das ist für jemanden, der alleine angeln will, doof, weil der müsste ja eine Kamera auf einer Stativ immer mitnehmen, wenn er einen Spotwechsel macht und was weiß ich. Das ist also blöd, jemanden so festzuhalten. Aber es gibt bei uns eine Möglichkeit, wie man die gleiche Situation herstellen kann, und zwar mit dem Bellycat. Da sitzt du auch an einer festen Position, du könntest die Kamera auf dein, ich habe das schon probiert, auf mein Echolot machen.
Okay.
Die richtet sich auf mich. Und ich habe mittlerweile festgestellt.
Beispielsweise eine GoPro, oder?
Ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Interessiert mich.
Ich mache das mit zwei Handys.
Okay.
Ein Handy, was mich filmt und was auch gleichzeitig mein Echolot als Bild ins Bild in das Live-Bild generiert. Das habe ich schon technisch hingekriegt.
Okay.
Und auf dem anderen Handy habe ich den Chat. Weil die Leute sollen mir auch schreiben können, während ich am Wasser bin.
Okay.
Und das funktioniert. Die Technik habe ich rausgefuchst. Das habe ich mir mal sonntags nachmittags ausprobiert. Also ich könnte quasi vom Bellyboot live streamen und man könnte live mein Echolot von unten sehen. Also ich könnte dann quasi vertikal angeln, ein bisschen erklären, jetzt kommt der Fisch, jetzt können wir den Köder nochmal wechseln. So, vielleicht wird das mal interessant. Das
wir
auch könnten
mal wir ja mal Welsangeln gehen.
Wir könnten so Welsangeln und das live Leuten zeigen.
Du könntest das ja auch auf dem Schlauchboot aufbauen, wo man zu zweit ist, sag ich mal.
Ich könnte das auf dem Schlauchboot aufbauen. Ich kann das auch auf meinem GFK-Boot zum Beispiel am Möhnesee aufbauen. Also das geht auf jeden Fall. Und mit Datenroaming kann man in Europa weit das benutzen. In Ländergruppe 1, also alles, was so Niederlande, Frankreich, Deutschland.
Und so LTE reicht aus, oder?
Reicht aus. Mhm. Also ich sag mal, für eine Auflösung von 1080p oder 720p reicht das aus.
Mhm.
Ich kann dir gleich mal Bilder auf dem Handy zeigen.
Geil, mach mal nachher mal. Chris, was hältst du davon?
Klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine,
wenn du es ja schon ausprobiert hast, was Setup theoretisch da wäre, ohne dass man jetzt unnötig was investiert, können wir ja durchaus mal uns das angucken.
Ich kann einfach mal
ohne irgendwelche Ideen oder ohne Ziele, sondern einfach mal so ein Testding, ja, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn das dabei rauskommt, kann es sein, dass du deine 3 Bürotage in Zukunft durch Twitch-Tage ersetzen kannst. Einfach nur eine Spinnerei mal.
Das ist halt so, ich sag mal, man braucht ja immer so. Ich mache ja schon einen kreativen Job so bei uns hier, aber man braucht auch immer so seine kreative Spielwiese nochmal, wo man sich so ein bisschen so Ideen spinnt und so. Und dann war das einfach für mich jetzt so mal an einem Sonntag oder an zweien, das zu machen. Weil man muss ehrlich sagen, auch was so Echolot-Technologie angeht, selbst Leute, die Echolote verkaufen oder bewerben bei YouTube, die kriegen das bisher nicht hin, das Bild von dem Echolot so abzugreifen, dass das im Bild angezeigt wird, sondern die filmen immer noch mit einem Handy oder mit einer Kamera auf das spiegelnde Display und versuchen dann Sachen zu erklären.
Denke ich auch immer.
Im
Moment, wo ihr da Karten draufzieht und so, muss das doch möglich sein, den Echolot-Bildschirm gut abzubilden.
Und das kriegen selbst die Dinger verkaufen, nicht hin. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und kriege das sogar live gestreamt übers Internet. Mhm. Also das ist eigentlich schon so ein USP, den ich da bisher hundertprozentig alleine hätte, dass Leute das
Echolot. Also auf nächste Woche fragt er an für ein Livescope oder sowas, was wir ihm finanzieren.
Ja, das wüsste ich zum Beispiel gerade nicht, ob das geht, weil ich habe jetzt ja einen Hersteller, mit dem ich quasi so um die Ecke das
rauskriege. Erzähl, wir machen einen Podcast, kannst du ruhig raushauen.
Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, wie es funktioniert.
Okay, aber, alles klar, dann halten wir uns bedeckt. Weil du musst auch aufpassen, weil Chris hat auch Kontakt zu Mitbewerbern und Teamangler von Mitbewerbern, dass die Technik jetzt aufschnappen.
Also es sind alles Techniken, die frei verfügbar sind, aber es ist halt eine Kombination von mindestens 3 oder 4 Geräten und der Technik halt. Man muss dann über verschiedene Geräte den Bildschirm spiegeln und dann versenden und man muss Bluetooth und WLAN gleichzeitig nutzen und dann geht das.
Also liebe Zuhörer,
wenn ihr da Interesse dran habt.
Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Bock habt, Tim auf Twitch live beim Angeln zuzuschauen, schreibt doch einfach mal eine Mail an die info@zec-fishing.com betreff Twitch und dann gucken wir einfach mal, was wir draus machen.
Ja. Also wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und ja, und man sieht auch jetzt, wir haben ja jetzt im Moment sogar ja noch Januar, und man sieht ja auch, dass immer mehr große YouTuber zu Twitch wechseln. Mhm. Also ihr, keine Ahnung, Julian Bam war ja eine Zeit lang ihr größter YouTuber, der so ganz hoch auf
Wechsel heißt kein YouTube mehr, sondern
nur noch Twitch. Genau, der hat ganz, ganz hochwertige YouTube-Videos gemacht und der hat da gesagt, hat er keinen Bock mehr
drauf. Julian Bam ist doch so ein Dancer, so ein Tänzer,
ja,
ne?
So ein
Kevin hat mit dem auch mal ein paar Videos gemacht.
Genau, Kevin hat mit dem auch schon mal was gemacht.
Deshalb kenne ich den,
und der hat jetzt gesagt, er hat auf diese extrem hohen Arbeitsaufwand für YouTube-Videos keinen Bock mehr und hat das jetzt sein lassen, hat jetzt nur noch so einen Nebenkanal, wo er einfachere Videos macht, sag ich mal, so im Umfang, wie wir das jetzt auch machen würden, sagen wir mal mit so Challenges oder so. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich
nicht
weiß,
mit, nicht auf Kino-Level
ganz
oder
klar,
so.
Ganz klar,
ja. Und der macht jetzt halt auch Twitch oder auch ganz viele andere oder viele berühmte Leute, die jetzt irgendwie im Social Media Bereich irgendwie durchstarten, keine Ahnung, ich weiß nicht, kennst du Knossi oder so?
Ja, ja, Knossi dieser ist auch verrückte, Twitcher, auch genau. So Let's Play, wo der macht so einen Zocker und
genau,
so.
Genau, der macht Zocker oder, keine Ahnung, größter Streamer weltweit auf Twitch ist Monte, also Montana
Black. Ja, Monte, Black. Klar, Montana Black, kenne ich wegen, ne? Flying Uwe. Ja,
genau.
Ja.
Und das
der ist, macht das ja auch,
Flying genau. Uwe. Genau, also so ein bisschen weiß der
ja
schon.
Ja, ich kenne mich, überall so ein bisschen aus.
Ne? Und man muss ehrlich sagen, was so Angeln angeht, gibt es da bisher noch niemanden, der das so voll durchstartet. Also vielleicht mal überlege.
Fall, ne? Warum soll man immer die Ersten sein? Wir sind ja hiermit der erste Angelgerätehersteller, der einen Podcast macht. Ne? Also Podcast wollte ich schon vor 2 Jahren machen. Damals war Capzilla, das waren die Ersten, die einen Karpfen-Podcast gemacht haben. Und damals dachte ich noch so ein bisschen, ja, das sind die Ersten im Angelbereich, warum direkt nachmachen und so. Mittlerweile ziehen immer mehr nach und ich finde es halt so cool, weil man halt relativ frei über Themen reden kann. Ich glaube, die Leute, die das hören, wenn es auch deutlich weniger sind, als die, die sich YouTube-Videos anschauen, aber ich glaube, die hören schon gespannt zu und können dann auch ein bisschen besser verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir Produkte auf dem Level rausbringen. Und ich glaube, die Bindung zur Community wird dadurch ein bisschen besser und das sage ich jetzt, ja. Und dann kriegen wir die ganzen Beschwerdemails. Ich bin mal gespannt. Nee, mal gucken. Und Twitch, warum nicht?
Chris? Also viel näher am Angelgeschehen kann man dann eigentlich gar nicht mehr sein.
Genau, weil die Leute können ja sogar währenddessen dir Fragen stellen. Das heißt, wenn die eine Frage haben zu, keine Ahnung, dem Bellyboot oder dem Echolot oder irgendwas, du kannst ihnen das live in dem Moment zeigen. Und
es ist halt so die richtige Plattform für Live-Videos. Wenn man so umschreiben kann, vielleicht verstehe ich es auch falsch, es ist die perfekte Plattform für Live-Videos. Weil
mit
auf Instagram und Facebook geht das ja auch. Auch auf YouTube kannst du ja Live-Videos online stellen und hast Kommentare. Aber auf Twitch funktioniert das halt schon noch besser.
Genau, da kann man halt viel besser so eine Community für sich gewinnen, die dann auch regelmäßig zuschaut und so, als das bei Instagram oder bei YouTube live oder so wäre.
Wobei ich ja auch sagen muss, ich bin zwar noch ein bisschen jünger als Tim, aber trotzdem denke ich manchmal, boah, dieses ganze Social Media Gefurze, muss das immer sein? Muss man die Leute so für die Bildschirme hauen und so? Ich war jetzt zum Beispiel über Weihnachten saufroh, einfach mal 3 Wochen gar nichts zu tun zu haben mit Social Media. Ich habe mal 2 Podcasts angehört, aber ansonsten habe ich Instagram, Facebook gar nicht beachtet. Und ich glaube mittlerweile gerade so die jüngere Generation, die hockt schon ein bisschen viel vorm Handy. Aber ich glaube, ob wir jetzt da mitmachen oder nicht, das ist ja egal. Die Leute sind eh davor und wenn sie davor sind, ist es schon besser, wenn sie uns hier uns zusehen oder zuhören, wenn wir irgendwelche Schimpfwörter von uns geben, als wenn sie irgendwie Computerspiele zocken. Ja?
Computerspiele zocken finde ich auch okay.
Du findest das okay? Ich kann es nicht verstehen, wie ein erwachsener Mensch, und ganz ehrlich, ja, ich habe mit 12 aufgehört, PlayStation 2 zu spielen, weil ich habe für mich beschlossen, ab dem Moment, hey, jetzt bist du schon, alles ist vorhanden, was beim Mann vorhanden sein muss, ja. Jetzt hast du andere Interessen und hörst auf mit Computerspiele spielen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie erwachsene Leute, sorry, es werden jetzt viele zuhören, die sagen, hey, was soll denn das, was reden denn der Carsten? Aber ich kann es einfach echt nicht nachvollziehen, wie man Computerspiele spielen kann.
Aber ich, zum Beispiel in meinem Studium Soziale Arbeit, hatte ich auch einen Kurs Digitale Spielkultur und da wurde uns gesagt, der durchschnittliche Spieler, also Computerspieler in Deutschland ist 35 Jahre alt.
Das ist doch krank. Haben die so viel Zeit, die Menschen?
Ja, aber es ist einfach eine andere Art, Medien zu konsumieren.
Ja,
der Computerspielemarkt ist größer als Kino oder alles.
Das ist schon, ja, das ist krank eigentlich. Das ist schon brutal.
Das ist nicht krank, das ist halt eine
interaktive Art und Weise. Nein, krank meine ich jetzt gar nicht böse. Für mich, ich denke so, das ist krass. Krank,
ja, das ist
ein anderes Wort für krass. Ja, so meine ich das.
Aber ich finde das vollkommen legitim. Also, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde irgendwie abschalten will, dann spiele ich abends auch mal eine Runde FIFA gegen einen Kumpel oder so. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
Und Chris, wie ist das bei dir?
Ich habe damit nichts am Hut.
Auch nichts, so wie ich, so um Gottes Willen.
Also ist es nicht mehr so, früher, als ich Jugendlicher war, ne, da habe ich dann auch mal gerne 8 Stunden am Stück gezockt oder sowas, aber das mache ich heute auch nicht.
Ich glaube, das ist schon so, dass die Jugend zu viel zockt, oder? Und dass die Jugend auch generell zu viel vorm Smartphone hockt und Medien konsumiert und weniger tut. Also, liebe Zuhörer, liebe junge Leute, liebe Jugendliche, wenn ihr das hört, alles cool, ja, wenn ihr mit euren Eltern im Auto hockt, ja, hört euch den Podcast hier an. Ansonsten konsumiert uns auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Aber übertreib's nicht, ne? Schaut jeden Tag einmal rein, was Zackfishing so tut. Und ansonsten legt das Handy zur Seite und geht lieber angeln. Kann man doch okay. schon so sagen,
das
oder?
Ist
doch als Pädagoge, als Sozialpädagoge musst du es doch auch sagen, dass, glaube ich, diese digitalen Medien so ein bisschen Überhand nehmen zurzeit.
Ja.
Hast du da keine Bedenken, so Auswirkungen auf die Gesellschaft?
Doch schon. Also ich glaube zum Beispiel, dass man halt zu viel sich immer vergleicht mit anderen Leuten. Das ist ja selbst bei uns so.
Ja,
ne?
Ja.
Also wenn ich irgendwas sehe bei Social Media mit irgendwelchen anderen Teamanglern, sei es von uns, von anderen, aus anderen Ländern, ne? Wenn man jetzt irgendwie nach Amerika guckt oder so, was die da für Möglichkeiten haben, denkt man auch so, ja, da müsste man irgendwann mal hinkommen oder so. Aber man muss halt alles in Maßen sehen und konsumieren und halt dabei immer denken, so dass man ja selber schon trotzdem in einer coolen und privilegierten Situation ist.
Absolut.
Also, total.
Ja.
So, ne?
Und jeder will irgendwie auf Instagram sein perfektes Leben darstellen.
Genau.
Ob so ist oder nicht, ist komplett egal. Ne? Es werden ja nur die guten Momente geteilt.
Genau.
Das verzerrt, glaube ich, schon so ein bisschen das Weltbild.
Auf jeden Fall. Und bei uns ist ja im Prinzip genauso.
Nur dicke Fische. Na, jeder fängt immer nur dicke Fische.
Ich muss ja auch sagen, bisher war es immer so, dass ich relativ viel auch in den Niederlanden unterwegs bin zum Fischen und dann kriegt man ja auch schon mal in den Kommentaren immer dasselbe, immer wieder Niederlande, ist es so einfach. Aber das ist halt auch immer das Ding, wenn ich jetzt so wie zuletzt viermal darüber fahre und blenke, dann gibt es halt kein Video.
Was so. Eigentlich schade ist. Ne?
Wir haben ja gesagt, ich mache ja ab und zu schon mal, aber die Leute wollen halt auch nicht viermal in Folge einen Blank sehen, so, ne, wo du nichts fängst. Und das kann ich auch verstehen. Ich würde es ja auch nicht gucken.
Ja.
Ich sage ja auch immer, wenn ich Videos mache, der einzige Maßstab, den ich bisher immer gesetzt habe, war, dass ich ein Video machen will, was ich selber gerne gucke. So, ne? Weil ich denke immer, das ist so das, was man auch am ehesten nachvollziehen kann, als wenn man irgendwie allen möglichen Leuten irgendwie gerecht werden will. Sondern
jeder bedient ja einen gewissen Bereich.
Sag genau.
Ich. Du hast deine Community, so ein Maxi oder Yoshi oder David haben nun komplett verschiedene
komplett
Community.
Anders.
Da gibt es zwar gemeinsame Schnittmengen, aber prinzipiell sind es schon verschiedene Arten und Weisen, wie man Videos produziert und was man auch damit ausdrücken möchte.
Klar. Ist ja auch vollkommen legitim.
Ja. Ja, das so zum Thema digitale Medien. Ich finde es halt auch Wahnsinn, wenn ich jetzt so öffentliche Verkehrsmittel benutze, was eigentlich gar nicht oder fast nicht vorkommt.
Sagen, wann passiert das denn?
Ich hasse das, ja. Immer, ich würde schon sagen, immer da, wenn ich einen Führerschein abgeholt bekomme, weil ich so schnell gefahren bin, ist jetzt übrigens wieder passiert.
Ach, Quatsch.
Richtung Frankfurt, 160 in der 100er.
Mhm.
Ich hoffe, dass mein Tacho, also 159 hatte ich drauf, ich hoffe, dass mein Tacho ein bisschen falsch geht, ja, so ein bisschen zu schnell das anzeigt, was ja meistens so der Fall ist und dann die Toleranz so weit abgezogen wird, dass ich in den Bereich von ein paar 40 zu schnell bin, weil dann ist es nur ein Monat der Führerschein weg.
Aber in der Zeit, wo wir uns jetzt kennen, hast du den Führerschein schon relativ viel weg.
Ich kann es ja sagen, also einmal war es eine schlimme Geschichte, da habe ich auch draus gelernt, da war er länger weg. Ja, aber ansonsten so ein Monat, das kommt regelmäßig vor.
Ich wollte gerade sagen, also
ich versuche mich schon auch immer zu drücken, hier und da finde ich auch immer Wege, wie ich ihn doch nicht abgeben muss, aber ich habe ihn schon insgesamt 6-mal abgegeben,
glaube ich. Also ich wollte gerade sagen, so grob überschlagen hätte ich gesagt, so ein Drittel der Zeit, die wir uns kennen, hast du, warst du immer ohne Führerschein.
Ein Drittel, also so krass war es jetzt auch nicht. Ja, es war halt immer, als man in Spanien war.
Du hattest in Spanien keinen, ja, du hattest, als wir in Holland waren, zwischendurch keinen.
Und Holland werde ich auch immer oft geblitzt.
Ja.
Also letztes Jahr bin ich ja ein paar Mal geblitzt worden und jetzt bin ich heimgekommen aus meinen Winterferien und ich war, wie lange war ich in Holland? 6-7 Tage. Ohne Quatsch, ich bin, ich glaube, 4 oder 5 Mal geblitzt worden.
Ja.
Unser Lagerleiter hat mal die Post hochgebracht und da sagt er, hey, ich dachte, das kann nicht sein. Ja, das jeden Tag hier irgendwelche Knöllchen aus Holland. Ja.
Als sie die Spenden übergeben haben, hattest du auch keinen Führerschein, da bin ich auch gefahren.
Das war ja dasselbe Ding wie Spanien, das war derselbe Zeitraum.
Ja,
war der,
okay, das Zeitraum war derselbe Vorfall, aber
ja.
Okay.
Ja, es ist schon schlimm, man muss aufpassen. Mein Problem ist nicht, dass ich notorischer Raser bin, um Gottes Willen. Also im Ort, ich fahre niemals 70 oder so, ja. Tacho 60 oder so, schneller fahre ich nicht. Ich passe auch extrem auf und baue auch keine Unfälle oder so, ne? Bin da immer vorsichtig. Mein Problem ist, wenn ich auf der Autobahn bin und ich bin immer Gedanken. Ne? Ich mache mir immer Gedanken, wie könnte das nächste Produkt aussehen? Was machst du dann? Was machst du mit dem? Die und die Probleme mit Mitarbeitern? Wie kriegst du das gebacken? Zack, dann wirst du geblitzt. Ne? Weil ich gerade in dem Moment nicht weiß, wie schnell ich gerade fahre oder wie viel erlaubt sind.
Ich werde ja immer geblitzt, klassischerweise, wenn ich hierhin fahre. Also ich glaube, ich habe es erst 2-mal geschafft in der Zeit, nicht geblitzt zu werden. Ich werde dann nicht geblitzt und muss den Führerschein abgeben, aber das sind immer diese 10, 15 km/h zu viel und es ist trotzdem jedes Mal ärgerlich.
Das ist schlimm. Ich habe ja, das Problem ist, ich habe keine Verkehrszeichenerkennung in meinem Auto.
Ja gut, du kennst mein Auto. Das hat ja nicht mal Radio.
Du auch nicht, ne? Aber ich wollte mal vor kurzem so ein komisches, wie nennt sich das, Traffic Eye oder so einbauen. Das Ding kostet über 1.000er und da vibriert das Lenkrad, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit über der Höchstgeschwindigkeit liegt.
Ja.
Aber jetzt habe ich mal so ein komisches Blink-Ding geholt, was mit so einer Blitz-App verbunden ist. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, ich bin mal gespannt, wenn da der Erwisch kommt, ja, wie lange ich ihn diesmal abgeben muss.
Ja,
ist schade, aber ist so. Aber jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Digitale Medien, zu viel wird's konsumiert, bla bla bla. Mach das nicht, ich hab's vergessen. Naja, kommen wir einfach zur nächsten und vermutlich auch letzten Kategorie.
Meine krasseste Angelstory.
Ja, Tim, erzähl mal, was hast du so erlebt bisher, was lustig war beim Angeln, was krass war, was die Wahnsinn war? Von mir aus auch, wo du abnormal gut gefangen hast. Wobei, ich glaube, so die lustigen Storys interessieren die Leute mehr.
Okay, eine lustige Story habe ich auf jeden Fall. Das war noch zu den Zeiten, wo ich, also das ist so, glaube ich, die peinlichste Geschichte, die ich mal hatte. Oder wo ich am
peinlich ist immer gut.
Genau, da war ich noch relativ jung. Also ich war so Teenager, sage ich mal. Und ich sag mal so, an dem Fluss, wo ich da früher immer geangelt habe, hätte ich ja nicht unbedingt so angeln dürfen zu der Zeit.
Okay, ne? Immer wissen, was gemeint ist.
Und auf jeden Fall hatte ich damals aber auch nicht das perfekte Tackle, so dass ich präzise irgendwas werfen kann oder so. Hatte da so einen Spinner, glaube ich, auf Forelle an einer 0,33er Mono, weil ich dachte, okay, wenn ich irgendwo im Busch werfe, kann ich das Ding wenigstens wieder rausziehen. So, ne? Dann hatte ich auf jeden Fall ans andere Ufer geworfen und hatte einen Hänger mit einem Spinner in einem Busch und wollte den lösen. Hab da natürlich rangezogen wie ein Wahnsinniger an der Schnur und war aber trotzdem so in der Nähe von so einem Fahrradweg, wo die ganze Zeit so Leute schon drüber liefen und ich dachte, ah scheiße, ich muss ja auch ein bisschen so undercover bleiben, dass man mich nicht sieht hier bei meinem...
In deiner roten Hose.
Genau, die Hose spielt da noch einen entscheidenden okay, Punkt.
Okay, ich bin gespannt.
Denn dann habe ich quasi da der Hänger hat sich dann gelöst in dem Busch und dann ist der Spinner auf mich zugeflogen und hat sich dann quasi durch meine Hose in meinen Oberschenkel gebohrt. Und dann habe ich mich da versucht zu befreien und wurde dann aber dabei gesehen. Dann ist eine ganze Reihe Menschen auf dem Fahrradweg stehen geblieben und hat dann quasi mich gesehen, wie ich schon die Hose in den Knien hatte und quasi da mit der Angel am Wasser stand. Den
wie
Spinner,
so ein Triebtäter.
Genau, den Spinner in dem Oberschenkel hatte und die haben mich quasi nur so von hinten gesehen, Hose runter, er spielt sich da quasi im Schritt rum und ich wollte...
Hat eine Riesenrute.
Ich wollte eigentlich nur den Hänger lösen und war halt gefangen, sage ich mal, in der Situation. Gott sei Dank hat keiner... irgendwie was gesagt oder gesehen. Die Leute haben das dann anscheinend so hingenommen.
Hat sich keiner getraut, ne? Nö, aber es ist im Ruhrpott ja normal. Wobei, das war im Sauerland.
War im Sauerland, ne? Ja. Aber nö, war dann okay. Aber da dachte ich auch so, ja super, jetzt haben mich alle Leute hier quasi auf frischer Tat ertappt. Ich noch mit Hose runter, stand da am Wasser und kam da nicht mehr weg, weil ich ja quasi in dem Baum mit dem Köder wieder drin hing noch. Ne?
Deswegen ist er auch jetzt in den Ruhrpott gezogen. Von da weg, man kennt ihn, deswegen.
Nee, und dort ist es normal, da kann man sowas mal bringen. Ne?
Ja, nee, ach, das war auf jeden Fall was ich weiß, dass das mir damals extrem peinlich war in dem Moment, wo ich dann da stand. Mit
aber generell, sag ich mal, bist du ja auch eher der tollpatschige Typ, oder?
Findest du?
Ja, hab ich schon so das Gefühl, dass dir eher Sachen passieren, die nicht so jedem passieren.
Ja, wie mit dem Nagel oder so, was meinst du?
Mit dem Nagel oder auch andere Storys. Dann hast du mal so ein Video auf Instagram gepostet, wo du Maschendrahtzaun hängen geblieben bist.
Ja, stimmt. Das war auch ungünstig. Aber shit happens, ne? Wollte ich über den Zaun steigen und der hatte genau meine Schritthöhe und dann bin ich hängen geblieben. Aber da bin ich mir dann auch nicht zu blöd für das zu posten. Das war ja lustig.
Nee, um Gottes Willen, ne? Da stehst schon zu deinen Problemen.
Auf jeden Fall.
Oder als wir Welsangeln waren, hast du da eine neue Polbrille gekauft und die hast du genau am ersten Tag verloren.
Ja, super war das.
War es extrem stinkig auch.
Ja, hast du auch gemerkt.
Ja, das haben wir schon gemerkt. Ja,
ne? Also... Das ist bei mir so ein Ding, wenn ich dann einmal so, also wenn ich so schlechte Laune habe, dann muss ich mich da auch echt rauskämpfen oder so. Weißt du, dann hängt mir das schon länger so nach, aber ich bin dann ja nicht irgendwie, keine Ahnung, nachtragend oder so. Das ist ja dann meistens mein eigenes Verschulden dann auch. So
bei wem willst du nachtragend sein? Zu dir selbst oder was?
Nee, aber ich meine, auch oft, wenn irgendwas, was nicht passt oder so, dann grummel ich so in mich rein und so und dann muss ich da erstmal wieder so langsam rausfinden. Dann brauche ich dann so. Keine Ahnung, wenn beim Angeltag irgendwas schiefläuft oder was mein Klassiker ist, ich habe, glaube ich, noch nie einen Angeltag geschafft, wo ich nicht irgendwas vergesse. Wie oft ich am Wasser stehe und habe keine SD-Karte in der GoPro, habe keinen Akku dabei oder irgendwie so ein Mist und so. Aber irgendwie am Ende klappt das immer, aber dann zieht mich das erstmal schon mal komplett runter und ich bin aus der Fassung erstmal gebracht. Und nach klappt das dann aber irgendwann doch wieder, weil irgendwo hat man dann doch noch eine Möglichkeit, das zu retten oder so. Aber sowas passiert mir schon. Also tollpatschig kann man...
Das meinte ich ja damit. Ja, okay, das nimmst du an. Ja, das Thema hier vom Mikro hocken und ein bisschen was labern, das hast du jetzt am Freitag auch, ne? Da ist ja schon gelaufen, du bist beim Radio eingeladen.
Ja, ist jetzt kurz vor der Angelmesse in Dortmund. Also, ich weiß gar nicht genau, Fisch und Angel heißt die, glaube ich. Jagd und Hund und Fisch
früher
und Angel.
Früher war es ja immer Jagd und Hund mit dem Angelbereich,
genau.
Ne?
Und aufgrund dessen hat halt so ein lokaler Radiosender nachgefragt, weil die sich irgendwie interessieren für
den Angeln. Bekanntesten Angler aus dem Ruhrpott, oder?
Genau.
Und da haben sie direkt an Tim Schumacher gedacht. Ja, der bekannteste und erfolgreichste, reichweitenstärkste Angler
Dortmund. Auf jeden Fall, da gibt es niemand anderen.
Niemanden?
Ne? Der jemals in Dortmund gewohnt hätte oder dort jetzt noch wohnt. Also,
nö, kenne ich auch keinen
anderen. Klar,
das meinte ich, ruhig mal so ein bisschen raushauen. Ne,
die sind natürlich zu mir gekommen. Zu wem sonst?
Zu wem sonst,
so ist es. Ne? Und ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Es ist auf jeden Fall live, das heißt, da wird nichts geschnitten und so. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was mir die dann für Fragen stellen. Ich habe von vornherein gesagt, ich habe jetzt keinen Bock zu kommen und dann ist da noch irgendwie ein Peter-Aktivist, der mir dann die ganze Zeit Sachen vor die Füße wirft und so. Ne? Sondern meinte, nee, es wird alles cool und es geht erstmal so um den Lifestyle, dass das junge Leute anspricht.
Ist das ein lokaler Radiosender, oder?
Ja, ja, genau.
Wie heißt der?
Kann man sagen? Eldoradio oder so?
Ich glaube, das habe ich mal gehört. Also beim Durchsteppen habe ich das mal gesehen.
Kann sein. Ja.
Aber du hörst den.
Also es wird, glaube ich, bei uns an der Uni irgendwo in der Nähe gemacht, aber ist auch ganz normal in Dortmund im Radio empfangbar. Mhm. Also
aber du hast noch nie bewusst gehört, weil du sagst, Mensch, die haben so ein gutes Programm.
Ich höre sowieso, wie du gerade ja eben mitgekriegt hast, hatte ich in meinem Auto bisher kein Radio, bis vor kurzer Zeit.
Okay.
Und deswegen, zu Hause setze ich mich ja auch nicht hin.
Aber so eins live und so hörst du das schon, oder? So,
ja, aber
weißt du, wir sind mal an den Möhnesee gefahren oder irgendwo weg und da haben wir beide unabhängig voneinander im Auto geguckt, also ich in meinem, du in deinem und wir haben beide eins live gehört.
Das war dann aber, ja, da hatte ich dann wahrscheinlich noch Radio. Ja, weiß nicht, auf jeden Fall, ich hatte super selten Radio.
Aber du bist so modern, dass du auch sagst, mit Radio habe ich nichts am Hut,
nee.
Mit Funk und Fernsehen.
Doch, ich habe mit Funk und Fernsehen schon was am Hut.
Okay.
Aber
ich will ja, die Leute wollen dich ja kennenlernen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich schaue kein Fernsehen. Wir hatten mal so einen Mitarbeiter, der sagt, nee, ich bezahle keine GEZ. Na, der sich jahrelang mit denen rumgestritten und so. Ja. Wie tickst denn du so? Ja?
Also in wenn ich Bereich. Längere Strecken höre, so wie wenn ich heute jetzt hergefahren bin, dann höre ich auch entweder einen Podcast oder halt eigene Musik, die ich auf Spotify habe oder so. Hab dann da irgendwie so eine Playlist, die ich dann durchlaufen lasse. Und
das mache ich ja mittlerweile auch. Ne? Obwohl ich so ein Oldschool-Typ bin, finde ich das halt schon geil, wenn man ins Auto einsteigt. Das Auto erkennt direkt, hey, dein Handy ist am Start. Ja. Spotify ist noch eine coole Playlist an. Das Spiel im Up-Podcast finde ich mega. Aber ab und zu mal, gerade so mit meinem Pickup oder so, da läuft halt einfach Radio, lokaler Radiosender.
Aber ich muss leider sagen, es gibt immer kaum einen Radiosender, der so Musik spielt, die ich halt gerne hören würde.
Was hörst du?
Das ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube, was so in meiner Heavy Rotation ist, ist so Indie-Rock und Alternative-Musik zwischen 2000 und 2010.
Krass.
Ich glaube, so, das ist so meine Hochzeit. Ich sag mal sowas, so wie die Hives oder die, keine Ahnung, White Stripes oder, keine Ahnung, solche Sachen. Oder
das kann man sich ja noch
so
ganz gut anhören.
Britpop-Bands
ja, so. Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Würde ich jetzt nicht unbedingt bewusst auswählen, aber kann man sich noch anhören.
Weil
die meisten Rocktypen, die hören da ja ganz krasser Scheiß.
Na, ich bin jetzt nicht so ein absoluter Metal-Typ oder so, der so ein Dark-Typ, in so einer schwarzen Kutte
oder wie. Oh, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Aber ja, sowas. Also, keine Ahnung, habe ich dir ja schon mal ein Foto gezeigt. Früher habe ich ja auch mal Gitarre.
Ja, erzähl das mal. Dein Konzert auf dem Dach, ja? Dein Rooftop-Konzert.
Ja, das habe ich zweimal gemacht. Und das war damals, hatte ich mir, also, so lange ist das zurück. Damals gab es noch eine Wehrpflicht in Deutschland, ne? Muss man ja auch
so lange, wie lang ist denn das vor? Aber obwohl das auch schon 10 Jahre
ist. Ja, das ist so 2006 oder so gewesen, glaube ich. Und da hieß es auf jeden Fall, ich muss zur Bundeswehr und da habe ich gedacht, also ich muss nicht zur Bundeswehr, aber ich bin zur Bundeswehr damals gegangen. Auch
lang warst du ja nicht da, ne?
Nee, nicht so ganz lang. Und dann habe ich aber vorher schon immer so Gitarre geübt, also nicht so klassische Gitarre, sondern so E-Gitarre halt, so wie die Musik, die ich dann gehört
habe. Aber warum?
Ne? Weil ich es einfach, also ich glaube, damals war die Idee noch, dass wenn man Gitarre spielt und man irgendwann mal so irgendwo vorspielt, dass das bei den Ladies ganz gut ankommen könnte. Also, ich habe nicht gespielt, weil ich...
Ja, ihr hört, Tim hat auch Gefühle.
Ja, oder zumindest Ambitionen damals gehabt, da mal was an den Start zu kriegen, sag ich mal. Und
du bist heterosexuell, kann man jetzt sagen, ja, nachdem du eben das so offen gelassen hast und man immer in alle Richtungen denken soll, ohne jemanden zu diskriminieren.
Schon,
Tim ist heterosexuell, davon geht er zumindest mal aus.
Ja. Und bisher.
Und das muss man offen lassen,
ja,
ansonsten
genau,
könnte man ja nochmal einen diskriminieren. Ne?
Wenn wir irgendwann mal so einen ganz hotten anderen Teamangler kriegen oder so.
Das war doch vor kurzem, habe ich gestern auf Google gelesen, glaube ich. Wir hatten jetzt gerade Dschungelcamp.
Ja.
Und da ist ja eine, die drin war, hat so einen anderen diskriminiert, weil sie zum Sven Ottke gesagt hat. Sven Ottke feiere ich übrigens. Ich habe es früher immer gerne im Fernsehen geguckt. Ja. Sven Ottke, wenn er wieder gewonnen hat nach Punkten und es unheimlich langweilig war, der Kampf. Auf jeden Fall hat sie dem gesagt, ja, das ist aber auch ein Typ, er ist bi. So ein richtiger Mann ist das ja auch. Ne? Der nimmt sich gerade einen Nächsten, der da steht. Und da ist extrem diskriminiert worden. Dafür, ne?
Ja.
Deshalb muss man das immer offen lassen und da wird man auch nicht diskriminiert, ja.
So sieht's nämlich
deshalb
aus.
Deshalb Tim, der aktuell und auch damals voraussichtlich heterosexuell war, ist, erzählt jetzt die Story, warum er damals mit Gitarre angefangen hat.
Genau, also ich, wie gesagt, ich habe Gitarre gelernt, ne, so ein bisschen, um halt, ja, damit irgendwann mal groß auftrumpfen zu können. Und habe das aber keinem gesagt, also nicht mal meinen Kumpels oder so. Mir war nämlich klar, dass wenn ich das wem sage, muss ich da irgendwas vorspielen. Und dazu war ich einfach zu schlecht so. Ne?
Nicht in der Lage.
Genau, also ich wollte, wenn ich das anfange, wollte ich so aus dem Null heraus mega geil sein. Weißt du, so dass die Leute nicht wissen, dass ich das kann und auf einmal bin ich da.
Wie so ein Disney-Musical-Film.
Genau, ich bin so ein Virtuose, ne? So die Muse hat mich geküsst und jetzt lege ich los, so. Weißt du, so dass die Leute einfach umgehauen werden.
Fetten Auftritt.
Genau.
Aber ist geil, die Idee ist geil.
Ne? Nicht vorher schon groß posen, sondern erst, wenn man das Ding durchgespielt hat.
Am Lagerfeuer, wobei Lagerfeuer ist schwierig, weil es ja eine E-Gitarre ist, ja. Aber irgendwo mal raushauen.
Irgendwo
ja.
mal raushauen. Und dann irgendwann war ich dann mit einem guten Kumpel von mir in der Disco oder irgendwo in so einem Club, wo halt auch die Musik lief, die ich so damals gehört habe zu der Zeit. Und dann habe ich so im ganz betrunkenen Kopf gesagt, du, das Spiel, das spiele ich auch. So, ne? Das kann ich easy auf der Gitarre spielen. Und so alle, ja, klar, kannst du das spielen. Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf. Es sind jetzt noch 3 Monate, bevor ich zur Bundeswehr muss und vorher dann spiele ich ein Abschiedskonzert bei uns zu Hause, bei meinen Eltern. Und dann sagt er, ja, klar, spielst du ein Abschiedskonzert? Und ich so, ja, natürlich. Ich spiele jetzt auf dem Dach von unserem Haus unten zur Straße und da ist eine riesen Menschenmenge und ich will mehr Menschen haben als beim ersten Konzert der Rolling Stones. Ich wusste nicht, wie groß das erste Konzert der Rolling Stones war, aber ich habe gedacht, so 100 Leute kriege ich dahin. Wenn ich mich aufs Dach stelle und Gitarre zur Straße spiele, da werden Leute kommen. Damals noch zu Schulzeiten, so 3 Parallelklassen, da kommt die Hälfte. Ne? Hier fast angeschlossen, dann werden die da sein.
Warsteiner.
So, ne? Eben. Natürlich wird das funktionieren. Ne? Und dann habe ich das so bei meinen Eltern erzählt, habe gesagt, ja, pass auf, demnächst brauche ich einen Verstärker bei uns aufs Dach und dann klettere ich oben drauf. Also wir haben auch so ein richtig klassisches Spitzdach. So, ne? Also es war schon hoch.
Und steil.
Und steil. Und meine Eltern hatten auch Sorge und haben dann von meinem Onkel so Bergsteiger-Equipment besorgt, so dass man mich so festkettet. Und ich so, nee, Leute, ey, das geht gar nicht. Wenn ich da runterstürze, dann ist es halt so. Dann ist das ist Heavy Metal. Wenn
so
ich
da ist bei das beim Rockstar.
Wenn ich bei meinem ersten Gig sterbe, dann bin ich doch legendär. Ne? So mache ich das auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, das gibt's auf keinen Fall. Dann habe ich ein bisschen geübt noch.
Stehen?
Nein, ich meine Gitarre spielen.
Und Gitarre.
Ne,
und beides gleichzeitig.
Noch mit einem Kumpel zusammen, der wirklich gut Gitarre spielen konnte. Der war auch in der Band. Und dann habe ich mich quasi auf diesen Tritt gestellt dann an dem Tag, wo der Schornsteinfeger sonst den Schornstein sauber macht. Und der andere Kumpel war irgendwie eine Etage drunter im Toilettenfenster meiner Eltern und hat da auch noch mit mich begleitet, sage ich mal.
Ja, die Kirchenglocken. Henny rastet da immer aus. Er ist auch Atheist wie ich. Hey. Chris, hol mal zur Seite und sag mal, er soll mal Ruhe geben. Henry, du kannst doch nicht hier den Podcast stören. Es wurde gerade so spannend und da fängt Henry an, hier rumzubellen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Lass mal Henry erstmal sich beruhigen.
Ach, ich glaube, dass du, wenn du laut ins Mikro redest, geht das.
Okay, ich dachte, Rufi kann dann vielleicht noch was schneiden hinterher.
Es wird nichts geschnitten,
okay.
Ja.
Okay, dann ist Henry...
First take, one take, wie dann, bei deinen Videos, Tim.
Dann, ja, dann ist Henry halt jetzt auf Sendung. Und dann...
Dann war es soweit, der Tag.
Genau, der Tag ist gekommen und es hatten sich auch wirklich viele Leute angesagt. Ne? Also ich habe im hinterher mal so durchgezählt, es waren, glaube ich, so wirklich 80, 90 Leute dann da. Was? Und dann habe ich erstmal Musik einspielen lassen, ohne dass ich da oben stehe und habe mich dann da so ganz gediegen...
Die Vorband also, quasi, ja, hast du mal aufgelegt. Ich habe
nochmal so die Hände entspannt, nochmal so die Schulter hoch und so und dann ganz gediegen angefangen. War natürlich grottenschlecht so, ne? Also ich habe dann auch gesungen. Es gibt, glaube ich, auch auf meiner Facebook-Seite noch ein Video, wenn die Leute mal gucken wollen, auf meiner alten Facebook-Seite irgendwo, wird man davon was finden. Und dann habe ich da ein Konzert gespielt.
Auch, du hast wirklich gespielt und gesungen?
Ja.
Und auch wirklich Lieder, die es gibt, oder...
Ja.
Oder irgendwas?
Nee, ich hab schon so verschiedene Sachen. So Mandu Diao-Lieder oder sowas. Was
echt? Dann,
ja.
Okay.
Und dann habe ich das Ding durchgespielt. Waren 5 Lieder oder so und die Leute waren zufrieden. Und danach gab es dann die Aftershow-Goodbye-Party von mir. Dann bin ich, also die Party danach war natürlich auch noch richtig, richtig gut. Ne? Da haben wir dann auch noch viel Gitarren gespielt.
Exzesse,
und so.
Ja.
Und das war dann mein Abschiedskonzert. Und dann irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich das dann nochmal zu meinem Geburtstag gemacht oder so. Aber das... Ja, habe ich 2-mal gemacht und dann habe ich meine Karriere auch beendet. Weil
aber so ein 3. Mal, alle guten Dinge sind 3, oder?
Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich müsste mal so ein 10-jähriges Revival machen, aber das wäre dann jetzt auch schon vor 2 Jahren gewesen. Vielleicht dann irgendwann mal so nach 25 Jahren oder so, keine Ahnung. Und in meiner Wahrnehmung war das auch der Tag, an dem ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe.
Ja, und ihrer nicht, oder was? Hast du mal gefragt?
also ich, in meiner Sicht ist das so, ich bin da hochgegangen, habe alle begeistert, habe den ersten Groupie, den ich gefunden habe, kennengelernt und für immer behalten.
Da ja, wobei ich, sich fast alle weiblichen Wesen auf der Party natürlich, direkt in dich verliebt
also
haben.
Also ich hatte da freie Auswahl an dem
Tag, natürlich. Ja.
Und
dann darfst du dann sagen, die ist Beste, wenn deine doch zuhört, dann musst du doch sagen,
die Erste, die ich gesehen habe und die mir am besten gefallen hat, natürlich.
Die Beste, das war, ist auch jetzt deine jetzige langjährige Freude, ja, genau, noch. Tim, da war das nicht, ach, du musst noch viel lernen, da war das nicht die erste, sondern da war das die allerbeste,
die allerbeste
von allen Zuschauern.
Mir, ja. Genau, liebe Grüße.
Ja.
Und dann, also in meiner Geschichte habe ich dann quasi da den Sack zugemacht, damit hat sich dann ja auch quasi mein Vorhaben in die Tat umgesetzt, dass ich die Gitarre nur gespielt habe, um jemanden kennenzulernen.
Absolut.
Hat sich ausgezahlt.
Plan ist aufgegangen.
Minimaler Aufwand, bestes Resultat rausgeholt. Und in ihrer Geschichte ist es so, dass sie da hingefahren ist, weil sie von ihrer Freundin gesagt gekriegt hat, da ist so ein Idiot, der sich aufs Dach stellt. Und sie findet das super, super merkwürdig und sehr, sehr selbstverliebt und hat auch nur gedacht, boah, was ist das für ein
so jemand, der dann später irgendwann mal YouTube macht. Ja,
genau,
und
der
Instagram
schon im Mittelpunkt stehen möchte. Und in ihrer Geschichte hat sie mich dann erst später richtig kennengelernt und fand mich dann ganz in Ordnung. Ja. Aber in meiner Geschichte habe ich sie da mit meinem Gitarrenspiel überzeugt.
Sie ist ja auch Sozialpädagogin, sie darf das nur nicht zugeben, Tim.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, wahrscheinlich war es so, wie du das.
Ich glaube schon, dass es das so ist, wie ich das sehe. Nur sie möchte dem dann nicht so zustimmen, damit mein Ego nicht noch mehr gefüttert wird in der Hinsicht.
Naja, aber das war doch eine sehr schöne Story jetzt gegen Ende. Tim, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ja, jederzeit.
Ja, und wenn ihr alle Bock auf Tim habt, ja, folgt ihm auf Instagram. Mhm. Tim Schumacher oder T. Schumacher.
Boah,
ja.
Das muss man ehrlich sagen, das ist ja immer noch mein privater Instagram-Account, den ich irgendwann mal angelegt habe.
Ja, es gibt ja auch keinen Betriebs-Instagram-Accounts von unseren Influencern, Mitarbeitern, Angestellten. Ja? Sowas gibt's nicht. Willst du einen eigenen Instagram-Account, den wir dir
nee, das meine ich nicht. Ich dachte nur, ich wüsste vielleicht schon jemand, der zwei Accounts hat oder so. Aber ist egal.
Ja, was schwebt denn vor, Tim?
Nein, ich meine, ich will nicht keinen anderen haben. Ich meine nur, auf das, was
sollen die Leute dir nicht folgen, oder
doch,
was?
Doch, die sollen mir folgen. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass ich damals einen Instagram-Account natürlich so genannt habe, dass der so kryptisch ist, dass man mich nicht unbedingt sofort findet, weil ich damals dachte, ich mache das so für mich. Und so, ne? So wie man früher auch eine Zeit lang sich bei Facebook ja nicht so genannt hat, wie man hieß.
Mhm. Gut, Maxi heißt Pablo Bascobar, ist jetzt auch.
Ja gut, aber das sind ja zumindest noch zwei Worte. Bei mir ist ja T-Schumacher ohne A. Eigentlich ist das werbetechnisch ziemlich dumm, weil jemand, der das eintippen will und suchen will, der findet es nicht. Mhm. Also hier sage ich es nochmal, T-Schumacher ohne A und ohne U. Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, ich weiß es nicht mal
selbst. Du weißt es nicht mal selbst.
Ist total.
Kann man sich nicht umbenennen auf Instagram?
Weiß ich nicht. Aber das wäre ja auch wieder doof.
Weil ich kenne einige Teamangler, die dann @zackfishing ist jetzt auch doof und finde ich jetzt nicht so cool. Aber. Kannst du dir mal überlegen oder nenn dich Time to Catch.
Ja.
Wenn du privat machst, du ja eh nichts mit Instagram, oder?
Mittlerweile nicht mehr. Das war irgendwann mal privat.
Genau, warst du mal Foodblogger?
Total. Nee. Also, man muss ja auch sagen, ich habe ja den Instagram-Account gemacht, da hatte ich ja noch gar keinen YouTube-Kanal oder irgendwas, aber auch nie in Planung, dass ich irgendwie sowas mal mache.
Ja. Also, aber ich glaube, wenn man Tim Schumacher auf Instagram sucht,
ja, das findet man schon. Finden. Ja, genau. Ja. Ich meine nur, dass so von der Suchoptimierung das schon wirklich ungünstiger Name ist.
Müssen wir ein bisschen analysieren und Cross-Promo machen, dann funktioniert das schon. Aber was noch viel wichtiger ist, ja, abonniert ihn auf YouTube und schaut euch die Videos an, die jede Woche erscheinen.
Ab jetzt, also zurzeit würdet ihr ja schon
die
wirklichen Videos sehen.
Da wird es richtig rund gehen. Der erfolgreichste YouTube-Kanal aus Dortmund.
Auf jeden Fall.
Wir lassen das so stehen, Tim. Ja? Wir lassen das so stehen. Du musst so selbstbewusst sein wie damals auch auf dem Dach.
Ja, natürlich, immer.
Definitiv. Also, wir hoffen, es hat euch Spaß bereitet und hören uns dann beim nächsten Podcast. Letzte Woche habe ich gesagt, nächste Woche, dieses Mal habe ich daraus gelernt, in 2 Wochen. Und dann zerre mal den lieben Chris Enders vors Mikro. Also, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
So, Schluss mit dem Zack-Fishing-Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht und bleibt sauber!